Ihr Lieben, wir wollen weitermachen. Bitte nehmt Platz. Falls da neue dazugekommen sind, wir reden hier über Heiligung. Und ich bin jetzt dabei, praktische Hinweise zu geben. Der erste war zum Schluss jetzt, und das ist unsere tägliche Zeit mit dem Herrn und dass wir verstehen, was wir da tun. Und warum wir das tun. Ja? Und das Ziel ist, Gott kennenzulernen. Das Ziel ist, ihm unser Herz zu geben, hinzuhalten und ihm zu erlauben, in uns zu wirken. Das Ziel ist, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das geschieht nach Epheser 5 dadurch, dass wir ihn anbeten, dass wir danken, dass wir das Wort Gottes gebrauchen. Und so werden wir immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, und das brauchen wir. Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist Raum hat in uns, dann bringt er Motivation, dann bringt er Kraft, dann bringt er uns die Gegenwart Gottes und wie ich schon gesagt habe, er bringt uns Licht, dass wir in seinem Licht Dinge sehen können und das brauchen wir unbedingt, um neue Schritte zu gehen. Er zeigt uns Dinge, die wir dann ihm bekennen können, ablegen können und wo wir Neues einüben können und praktizieren können. Und wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes, um dann im Alltag wirklich unseren Platz einzunehmen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Wir brauchen den Heiligen Geist, um ein echtes Christenleben zu leben und damit zu zeigen, hey, das lohnt sich wirklich, diesen Lebensstil. Und damit haben wir etwas, was andere eben nicht haben. Und was sie haben sollten und was sie eigentlich auch haben wollen. So, das ist ein wichtiger Punkt. Es gäbe sehr viel dazu zu sagen. Ich habe manche Teachings gemacht, 1,5 Stunden, nur über, wie sieht meine Zeit mit dem Herrn aus. Das lasse ich jetzt einmal weg. Ich erwähne das nur jetzt hier so. Und dann kommen wir jetzt zu Punkt 2. Und dann gibt es noch 3 und 4 und 5. Okay. Ich lese noch einmal 2. Korinther, Kapitel 6. Wir hatten die Schriftstelle schon mal. Und ich lese jetzt ab Vers 16, wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihn wohnen und unter ihnen wandeln und will er Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun diese Verheißung haben, dass Gott wirklich uns unser Gott sein will, dass er alles sein will, unser Vater, dass wir alles in ihm haben und wir sind seine Kinder. Weil wir diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Und Punkt 2 ist, dass wir ein wachsames Auge werfen auf unseren Umgang mit ungesunden geistlichen Einflüssen. Dass wir diese im Lichte Gottes identifizieren und aus unserem Leben heraustun. Hier heißt es, rührt Unreines nicht an. Ja? Damit meint Gott, das, was er als unrein ansieht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir automatisch das als unrein ansehen. Ja, da kannst du den schönen Messing-Buddha aus Thailand mitgebracht haben. Das ist für dich ein Mitbringsel. Aber was ist das für Gott? Er repräsentiert eine Religion, die Leute motiviert, die extremsten Dinge zu tun, um sich eine Erlösung zu erwirken. Und indem sie auf diesem Weg sind, verpassen sie das Heil in Christus. So, für Gott ist das nicht irgendwie ein nettes Mitbringsel, sondern es symbolisiert etwas, was total gegen ihn und seine Absichten ist. Ja? Und dann kommen wir und sagen, ja, ist ja kein Problem, und soll ich das jetzt wegschmeißen? Das hat so viel Geld gekostet, was denkst du? Ja? Und mit solchen Reaktionen zeigen wir, wie weit wir noch verwurzelt sind im Denken und in den Werten dieser Welt. Denkt an diese Passage in der Apostelgeschichte, da sind die Gläubigen in Ephesus, die sind bekehrt, getauft, erfüllt mit Heiligen Geist und dann machen sie etwas Interessantes. Sie bekennen, was sie auf dem Gebiet von Zauberei unternommen haben und tragen alle Bücher und alles, was mit dem Zeug zu tun hat, tragen sie zusammen und dann verbrennen sie das ganze Zeug. Und erst als das Feuer brennt, fangen sie an zu rechnen, wie viel das Feuer jetzt wert ist. Warum haben die das so gemacht? Erst den Streichholz dran und dann anfangen zu rechnen. Ja, ganz klar. Wenn sie erst rechnen würden, dann wären sie längst nicht mehr so beherzt den Streichholz dran halten, sondern würden vielleicht sagen, Mensch, also ist ja doch eine Menge Geld. Ja, das war ja, weiß ich nicht, wie viel. Irgendwann habe ich es mal ausgerechnet, habe aber jetzt vergessen, aber es war eine gewaltige Summe, was die da verbrannt haben. Ja? Und aber das war ihnen so wichtig, klar zu sein. Das war ihnen so wichtig, jede Trennung zu vollziehen, die sie mit ihrem alten Leben verbunden hat und eben mit den negativen, ungeistlichen Einflüssen ihrer Vergangenheit. Und sie wollten einen radikalen Strich ziehen. Sie haben nicht gesagt, ja Mensch, ey, können wir doch alles noch bei eBay verscherbeln. Ja, und dann geben wir sogar noch einen Teil in die Gemeinde. Klar, machen wir. Ja? Nein, die haben gesagt, das ist etwas, was Gott nicht ehrt, das ist Gott ein Gräuel und wir wollen doch nicht etwas in unserem Haus haben, was Gott ein Gräuel ist. So, sie haben einen radikalen Schlussstrich gezogen. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, da gab es noch LPs. Weiß jemand von den jungen Leuten, was eine LP ist? Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, LPs über dem Knie zu zerbrechen. Das ist harte Arbeit. Und ich hatte einen ganzen Stapel von finsterster, satanischer Musik und die habe ich alle zerbrochen. Und da war genau dieser Gedanke, das kannst du doch gebraucht noch deinen Kumpels anbieten, da machst du noch ein bisschen Geld mit. Und da habe ich gesagt, no way, das ist vom Feind und jetzt werde ich das meinen Freunden geben. Die erkennen nicht, dass es vom Feind ist, aber ich segne sie jetzt mit teuflischen Dingen. Ja? Das passt doch nicht, das geht nicht. Ja? Und mein Oberschenkel war knallrot, obwohl ich eine Jeans drüber hatte. Ja? Von der harten Arbeit, eine LP nach der anderen zu zerbrechen. Ja? So, es kostet etwas, sich zu trennen von diesen Dingen. Das ist, was die Aussage hier ist. Ja? Die waren schon Christen. Du kannst sagen, ja, Gott hat ihnen doch vergeben. Vergeben ist eine Sache. Sich trennen und reinigen und das Haus reinigen von diesen Einflüssen ist eine völlig andere Sache. Ja? So, es geht darum, dass wir wirklich an keiner Stelle irgendeine Verbindung haben mit unguten, ungeistlichen Einflüssen. Ja? Und wir wollen herausfinden, was meint der Herr mit unrein? Und nicht von uns ausgehen und wir wissen das schon. Ja? Ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, wirklich einen radikalen Schnitt zu vollziehen, einen Bruch zu vollziehen mit irgendwelchen geistlichen Einflüssen, die nicht von Gott kommen, mit Religionen, anderen Religionen, mit christlichen Sekten. Ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir wirklich einen Schlussstrich ziehen. Und das muss auch beinhalten, dass du aus einem Verein, der sich Kirche nennt, aber das Wort Gottes mit Füßen tritt, dass du da austrittst. Das muss sein. Und der einzige Grund, warum Menschen sich weigern, ist nie ein theologischer Grund. Ist nie, ja, aber guck mal, die Bibel sagt, sondern das ist immer, was denkt die Verwandtschaft? Oder, ja, wer soll mich denn mal beerdigen? Ist das dein Problem? Das ist das Problem derer, die dich überleben. Ja, und nicht dein Problem, wer dich mal beerdigen soll. Und möchtest du, dass bei deiner Beerdigung jemand huldvolle, gesalbte Worte spricht über einen Gott, den er nicht kennt und dem er nicht dient? Möchtest du das? Ist das deine Vorstellung von Beerdigung? Ja, das kann doch nicht sein. Ja, du kannst doch nicht mit deinen Kirchensteuern einen Verein finanzieren, der voller Lästerung ist, voller Götzendienst, voller schrecklicher Dinge. Das kann doch nicht sein. Also wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, auf welcher Seite stehst du bitte? Ich will hier Klarheit haben. Ich möchte genau sehen, wo die Trennlinie ist und nicht irgendwie so wischiwaschi oder so. Ja? Ich habe einen Artikel geschrieben, den manche nicht so toll fanden, warum ein katholischer Nachfolger Jesu aus der katholischen Kirche austreten muss und warum wir es ihm sagen müssen. Sag nicht, das ist privat. Nein, wenn du zu Jesus gehören willst, muss dein Bekenntnis klar und eindeutig sein. Und du kannst nicht zu Jesus gehören und ihm nachfolgen und sagen, das ist Gottes Wort. Und gleichzeitig unterstützt du mit deiner Mitgliedschaft einen Verein, der dieses Wort an vielen, vielen Stellen mit Füßen tritt. Das kann nicht sein. Und dass du damit den Unwillen oder den Unmut von gewissen Leuten auf dich ziehst, das gehört dazu. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und wir können nicht sagen, ich müsste eigentlich das lehren, aber wenn ich das lehre, gibt es Probleme. Und dann lassen wir das lieber. Das ist keine gesunde Gesinnung. Ja. So, wenn da Zugehörigkeit ist zu solchen religiösen Vereinen, zu Sekten, Anthroposophen oder was weiß ich, all diese ganzen esoterischen Geschichten und so weiter, da muss ein radikaler Stoßstich gezogen werden und alles, was dich damit verbindet, Bilder, DVDs, Fotos, weiß ich nicht, Mitgliedschaften, alles muss gecancelt werden. Das sind Dinge, die in der geistlichen Welt immer noch fortbestehen und wie eine Brücke sind zu dieser Welt, zu der du nicht mehr gehörst. Und da ist eine Tür offen für den Feind und die Dinge werden da hineinströmen in dein Leben. Und vielleicht du wirst es nicht merken, wie es dein geistiges Wachstum behindert. Aber andere, die stramm vorwärts gehen, die werden das sehen, wie du zurückbleibst. Und die werden das erkennen. So, das sind Bindungen, das sind Dinge, wo Leute festhängen in irgendwelchen alten Geschichten, und haben nie damit gebrochen, haben nie den Mut gehabt. Es war ein Irrweg, es war vom Teufel, es war nicht von Gott. Ich trenne mich jetzt hier hoch auf. Das muss erklärt werden. Das sind wie Verträge, die wir geschlossen haben, die immer noch fortbestehen, auch wenn wir jetzt Kind Gottes sind. Und das ist wie ein Haus, wo die Fenster auf sind und da weht ein Wind rein, den du eigentlich gar nicht haben willst. So, wir wollen wirklich unser Leben aufräumen, unser Haus aufräumen und wollen uns trennen von all den Dingen, die Gott als unrein ansieht. Ja? Und wir wollen doch nicht irgendwie uns was vormachen. Ja? Jetzt gibt es solche Ideen, ja, Holy Yoga, schon mal gehört? Ja? Leute machen Yoga und das wird geheiligt, indem sie christliche Musik laufen lassen. Ja, dann könnte ich auch wieder meine Haschischpfeife ausgraben und lasse christliche Lobpreismusik und dann ist das auch geheiligt. Ist ja immerhin ein Kraut, was Gott hat wachsen lassen. Ja, hallo, wo kommen wir denn dahin? Ja? Also das geht überhaupt nicht. Und die Chemikalien, aus denen LSD zusammengerührt ist, das ist ja auch alles natürliche Bausteine der Natur und so weiter. Also wenn man so anfängt, ja, jede Öffnung für das Übernatürliche, ob das Yoga, Meditation oder Reiki oder irgendetwas anderes ist, öffnet Türen für den Feind. Und diese Türen sind immer noch wirksam, auch nach der Bekehrung. Und die müssen geschlossen werden, die alten Verträge müssen gekündigt werden. Und das musst du erklären mit deinem Mund und dokumentieren mit deinen Taten. Ja. Rührt Unreines nicht an. Alle deine DVDs, geh die mal durch. Sind das alles DVDs, die du mit Genuss in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist anschauen kannst? Wenn nicht, raus damit. Dann sagst du, da bleibt ja außer Planet Erde nichts mehr übrig. Ja gut, kann sein. Aber wenigstens das ist sauber und das kannst du dann genießen und dich freuen über Gottes Schöpfung. Ja? Aber Dinge, die du nicht guten Gewissens mit dem Herrn anschauen kannst, warum willst du die in deinem Haus haben? Für was? Reinige dein Haus, bring die Ordnung Gottes in dein Haus, lass den Heiligen Geist dich inspirieren und alles raus, alle Bücher, alle Fotos, alles, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Ja, ich habe schon bei meiner Bekehrung alles weggeschmissen, hatte nur ein Foto behalten aus meiner unchristlichen, vorchristlichen, heidnischen Vergangenheit. Und dann waren wir verlobt und ich habe ihr das Foto gezeigt, um mal zu zeigen, wie ich so drauf war. Ja. Und du konntest wirklich den Ruß der Hölle auf diesem Porträt sehen. Das war so finster, das war so schrecklich. Und sie hat gesagt, sofort verbrennen. Ich dachte, ja, aber das ist ja... Und ich habe es verbrannt und ich bin froh. Und mein Tagebuch mit all dem hochtrabenden philosophischen Schwachsinn, den ich verzapft habe. Alles verbrannt, alles weg. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Die sind unter der Inspiration von Drogen geschrieben, unter der Inspiration von Geistern. Was will ich denn heute damit anfangen? Guck mal, was für ein Poet ich war oder was soll das? Ja? Also radikal brechen und schauen, Herr, was nennst du unrein? Und da gibt es viele Dinge, die finden wir ganz in Ordnung. Gott findet die schrecklich. Und wir müssen verstehen, was findet er schrecklich. Einmal war ich bei einem Mann Gottes zu Besuch. Und auf dem Sofa, wo ich mich hinsetzen sollte, war ein großes Kissen. Und da war das hinduistische Om-Zeichen auf dem, jeder, der Meditation gemacht hat, weiß, was das ist, war auf diesem Kissen. Das war ein Mann Gottes, der von sich denkt, er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Für was hat der ein Om-Zeichen in seiner Wohnung? Für was? Was soll denn das? Ja. Wenn wir Kinder des Lichts sind, dann wollen wir im Licht leben, dann haben wir mit der Finsternis nichts zu tun. Ja. Einmal habe ich über so eine Dinge gelehrt und da saß eine Mutti da vor mir mit so einer Einkaufstasche. Und während ich so lehrte, da guckte ich einmal, da guckte aus der Einkaufstüte ein Einhorn raus. In schönen, lieblichen Rosa. Und ich war so geschockt. Ich sah ein Einhorn in meiner Versammlung. Das ist die Welt der Esoterik. Es gibt keine Einhörner, die hat es nie gegeben. Es hat Saurier gegeben, aber Einhörner kommen aus einer anderen Welt und damit haben wir nichts zu tun. Und wenn du denkst, du machst deinen Kindern einen Gefallen und du schenkst ihnen ein Einhorn, bitte, bitte lerne die Reinheit und die Klarheit Gottes kennen und misste dein Kinderzimmer aus. Bitte. Ja? Wir können mit diesen Dingen nicht spielen. Die Leute von der okkulten Seite, die wissen, dass Gegenstände Häuser öffnen. Du musst nur in dem Besitz sein. Warum sind Zeugen Jehovas so erpicht darauf, dir wenigstens ein Heft anzudrehen? Weil indem du das in deinem Haus hast, ist eine geistliche Verbindung da. Das wissen die. Und die werden immer wieder kommen. Ja? Weil du etwas von ihrem Zeug in deinem Haus hast. So funktioniert das. Ja? Und wenn wir das wissen, warum wollen wir da mitspielen? Wir wollen unser Haus klar haben und rein haben. Wir wollen nichts haben in unserem Leben, was den Herrn irgendwie erzürnt. Wir hauen die Götzen um. Halleluja. So, also, das Gleiche gilt für zweifelhafte, ungesunde geistliche Lehre. Warum möchtest du Bücher von Männern und Frauen Gottes in deinem Haus haben, wo ganz schräge Dinge drin sind? Es sei denn, du brauchst das für Recherchezwecken. Also wenn du in meine Bibliothek kommst, da gibt es zum Beispiel den Roman Hütte. Aber nicht, weil ich ein Fan bin, sondern weil ich sagen würde, hier auf Seite 212, da steht das und das. Und Leute, ja, du hast es ja gar nicht gelesen. Doch, ich habe gelesen, hier steht's. Und ich kann Seite und Kapitel und belegen. So, das ist was anderes. Ja? Aber warum wollen wir irgendwelche Dinge haben, die Gott ein Gräuel sind? Das ganze Hypergräuel Zeugs da mit Joseph Prince. Wieso möchtest du so etwas in deinem Haus haben? Wieso? Von verwirrten Menschen, die die Gnade Gottes pervertieren und verdrehen. Für was möchtest du das in deinem Haus haben? Ja, der hat auch ein paar nette Dinge gesagt. Die findest du auch bei Derek Prince oder bei irgendwelchen anderen Leuten. Ja? Aber nicht bei Leuten, die so verdreht sind und die wirklich Millionen von Menschen in die Irre führen. Ja? Ja, das finde ich aber krass. Ja, Gott ist krass. Gott ist krass und deswegen sind wir auch krass und wir spielen nicht rum, weil er nicht rumspielt. Er sagt auch nicht, ach, da machen wir noch eine kleine Kuschelecke, da können noch ein paar Dämonen irgendwie sich auf dem Sofa lümmeln oder so. Das kriegen wir alles irgendwie unter. Nein, null Zutritt, null. Und so auch in unserem Haus, in unserem Leben. Wir wollen nichts von diesen Dingen dort haben, ja. Und was es da alles gibt, ja. Unterhaltung, Filme, Computerspiele und so weiter. Ja, all diese Dinge. Die allermeisten Filme sind voll von sexueller Unreinheit, von hässlichen, zerstörerischen Fluchworten, von Gewalt, von schrecklichen Dingen. Und wir schauen uns das an und denken, das ist Unterhaltung. Hast du dich mal gefragt, wie Engel das im Himmel so sehen, wenn die uns so beobachten und die sehen dich beim Tatort? Ach ja, es ist Sonntag, da guckt doch wieder den Tatort. Die sagen, wie um alles in der Welt ist das möglich? Am Sonntagmorgen betet er einen heiligen Gott an und schon vor Ende des Gottesdienstes sagt er, ich überlege, was heute Abend im Tatort kommt. Das kriegen die nicht auf die Reihe. Das können die irgendwie nicht zusammen verarbeiten. Und wir müssen einen heiligen Gott kennenlernen, der auf diesem Gebiet keine Späße macht und keine Kompromisse irgendwie erlaubt. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. werde das nie vergessen, wie der Heilige Geist mich konfrontiert hat, als ich dieser heimlichen Sünde dort nachgegangen bin und nachts heimlich am Fernseher darum geflippt bin durch die Kanäle, um den unreinen Kram zu sehen, nachdem mein Fleisch gelüstet hat. Und der Heilige Geist sagt, ich habe eine Frage. Wie kann es sein, du bist im vollzeitigen Dienst, du nennst dich Bote Gottes, du nennst dich Diener des Herrn, Kind Gottes. Wie kann es sein, dass du an Dingen gefallen hast, die Gott ein Gräuel sind? Erkläre mir das. Und er wollte eine Antwort. Und ich war sprachlos, ich konnte das nicht erklären. Und ich wusste, der wollte eine Antwort. Und der Finger war drauf. Und ich brauchte Tage, mich zu sortieren, bis ich mit meiner Antwort kam. Weißt du, was meine Antwort war? Der einzige Grund, warum es das gibt in meinem Leben, weil ich Gott nicht wirklich kenne. Das ist der einzige Grund. Wenn ich die Heiligkeit Gottes kennen würde und nur ein schwacher Abglanz von seinem Hass auf das Böse und Unreine in mir wäre, es wäre unmöglich, an diesen Dingen gefallen zu haben. Unmöglich. Und wir wissen aus Statistiken aus Amerika, es gibt in Deutschland so viel, ich weiß, keine Statistiken, ja, dass eins der größten Probleme für geistliches Wachstum in den Gemeinden ist die Pornografiesucht. Das ist eines der größten Probleme. Und viele, viele Menschen, inzwischen nicht nur Männer, auch Frauen und vor allen Dingen viele, viele Pastoren schauen sich regelmäßig solche Dinge an. Und dann kommen sie Sonntag und lassen uns beten für Erweckung. Das ist ein Spiel. Das nimmt keiner ernst. Der Teufel lacht sich eins und sagt, die sind ja verrückt. Die tanzen auf beiden Hochzeiten. Das kann nicht funktionieren. Und das funktioniert ja auch nicht. Ja? Und ich schätze mal, wenn es Untersuchungen gäbe in Deutschland, würden die nicht viel anders aussehen. Vielleicht sind wir ein bisschen besser in den Prozentzahlen. Ja? Aber ein paar Jahre später werden wir sie eingeholt haben und werden da sein, wo sie heute sind. Weil alles, was die da machen, das kommt hier auch. Und dieselbe Lauheit und dieselbe Weltlichkeit und all diese Dinge. So, Gott hat null Toleranz für Sünde. Und wir sind seine Nachfolger, seine Nachahmer, wir sind auf seiner Seite. Ja? Und wenn das dich deinen guten Ruf kostet und die Leute sagen, jetzt ist das völlig übergedreht, jetzt ist er gesetzlich geworden, dann lass sie reden, die verstehen nichts. Die verstehen nicht. Gleich komme ich zum nächsten Punkt, ungesunde geistliche Gemeinschaft. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, seine Ohren merken auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet, welche Böses tun. Das ist im Neuen Testament, 1. Petrus 3, Vers 12. Das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet, welche Böses tun. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19, im 2. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Wenn ich den Namen des Herrn nenne, wenn ich sage, ich gehöre ihm, dann heißt das, ich muss von Ungerechtigkeit abtreten, Abstand nehmen, ja, und muss mich mit etwas anderem füllen. Philipp 4, Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder Lob ist, dem denket nach. Glaubst du, dass Tatort in diese Liste passt? Ich nicht. Und wenn du das glaubst, dann bist du verwirrt und sagst, ach, überhaupt, das ist ja nur ein Film. Die spielen das ja nur, da wird ja nur Mord und Ehebruch gespielt, die machen das ja nicht wirklich. Und wieso ist dein Fleisch dann so erregt? Hallo? Ist das auch nur gespielt? Hallo? Wir machen uns eine Menge vor. Und sobald wir solche Töne hören, wie ich sie jetzt anschneide oder anschlage, dann hörst du so eine Dinge wie, alttestamentlicher Bußprediger. Hallo, das war alles Neues Testament, was ich hier vorgelesen habe. Ja. Okay, so viel zu diesem Punkt. Ungesunde, ungute, ungeistliche Einflüsse in Lehre und in Praxis, esoterischen Dingen, Magie und all die. Ich bin in Häusern gewesen, in Russland ist das sehr populär, da haben die ein Money Tree. Ja, das ist so aus Drahtgebilde ein Bäumchen mit Taler dran. Und das heißt, wenn du das in deinem Haus hast, wird dein Haus finanziell gesegnet. Das ist finsterster Aberglaube. Wie kann ein Gläubiger, der sagt, ich glaube an die Bibel, ich glaube an den Gott der Bibel, wie kann er sowas in seinem Haus haben? Und dann sagt, ach, das ist nur Deko. Das ist nur Deko, sieht Gott das auch so? Ja. Oder, ja, das hat mir ein lieber Freund geschenkt, das kann ich ja nicht wegschmeißen. Ach so, alles, was dir liebe Freunde schenken, das behältst du alles. Ja? Und wenn sie den größten Müll dahinstellen, du musst doch sortieren, es ist dein Haus, du hast Verantwortung. Und wenn du Angst hast, einen guten Freund zu verletzen, indem du sagst, sorry, aber Money-Trick kann ich nicht annehmen oder dies oder das oder jenes, dann stimmt sowieso ganz etwas Grundlegendes in deinem Leben überhaupt nicht. Dann willst du immer noch Menschen gefallen. Und da sind wir jetzt bei Punkt Nummer 3. Ungesunde Beziehungen. Gemeinschaft mit Menschen, die sich Christen nennen, aber offensichtlich an ihrem Lebensstil erkennbar nicht nach Heiligung streben, ist tabu. Ich rede nicht vom guten Tag sagen, weil das dein Nachbar ist oder der Herr hat mich gesandt und ich will dir sagen, räum dein Haus auf, tu Buße, kehr um. Ich rede nicht von das, sondern ich rede von Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung auf Augenhöhe. Du teilst dein Leben, die teilen ihr Leben. Das kannst du nicht haben mit Menschen, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich nach Heiligung streben. Wenn du das glaubst, bist du getäuscht. Paulus sagt, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. 1. Korinther 15, 33. Und wir hatten schon diese Leute aus 2. Timotheus, Kapitel 3, ja, von denen gesagt wird, die eine Form der Gottseligkeit haben, also äußerlich, die gehören zur Gemeinde, die haben eine Bibel, die reden fromm, ja, aber haben das ganze Programm oder einen Großteil des Programms der Welt dort und das ist ihre Unterhaltung. Deren Kraft verleugnen sie. Von diesen wende dich weg, sagt die Bibel. Du kannst nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, die sich Christen nennen, aber einen weltlichen Lebensstil führen und nicht nach Heiligung streben. Das kannst du nicht. Ja? Du sagst, ja, aber wer soll sich um die kümmern? Die müssen ja auch das Wort hören. Dann bring ihnen das Wort und mach dich aus dem Staub und bete für die. Ja? Aber häng nicht mit denen rum. Ja? Was passieren wird, nicht du wirst sie auf dein Niveau hochziehen, die werden dich auf ihr Niveau runterziehen. Das ist, was passieren wird. Du kannst nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, die nicht nach Heiligung streben. Und das kann man sehen, ob jemand nach Heiligung strebt. Ja? Geh mal sein Bücherregal durch, frag ihn mal, was er so für Fernsehsendungen anschaut und hör mal zu, welche Sprache der verwendet und guck dir mal an, was der für Bücher liest. Da weißt du genau, wo seine Prioritäten sind und was mit ihm ist und was ihm nicht ist. Ja? Hier ist ein klarer Auftrag von solchen Scheinchristen. Und ein Scheinchrist ist jemand, der Wahrheit widerstrebt. Das ist ein Scheinchrist. Der kann seine Mitgliedschaft haben, der kommt in Gottesdienst, der singt im Chor, alles schön und gut. Und trotzdem ist er auf der falschen Seite. Von diesen wende dich weg. Ja, aber das ist mein Freund. Ja, schlimm genug. Warum ist das dein Freund? Ja. Warum ist nicht jemand, für den du betest und flehst? Nach Gott, öffne ihm die Augen und gib mir gute Worte, die ich ihm geben kann zum Geburtstag oder zu anderen Gelegenheiten und ihn zu warnen und umzukehren, zu rufen zur Umkehr von seinem falschen Weg, aber doch nicht Gemeinschaft und nicht das Herz öffnen und mit ihnen einfach viel, viel Zeit verbringen. Ja? Römer 16, Vers 17, ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits oder entgegen von der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Dann haben wir klaren Auftrag von Menschen, die religiös unterwegs sind und die sich nicht an dieses Wort halten, sie zu meiden. Das finde ich aber keine Liebe. Wie du das findest, ist mir so herzlich egal. Gott sagt, meide sie. Und ich sage, was Gott sagt. Und wenn du ein Problem hast, wende dich an den Autor, aber nicht an mich, bitte. Verschone mich mit diesen Sachen. Genug so ein Zeug. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir haben eine sentimentale Liebe, die findest du in der Bibel überhaupt nicht. Und das ist unser Problem. Und damit haben wir so viele Einflüsse in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Und so viele Türen für den Feind sind offen. Und dazu gehört auch, ich bin schon bei Punkt 4, ungeistliches Gerede. 1. Petrus, Kapitel 3. Wem das Leben lieb, Vers 10, wem das Leben lieb ist, wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren merken auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, welche Böses tun. Wie viele Gemeinden mit einer falschen Liebe lähmen sich, lähmen ihren Gebetsgeist, lähmen die Gegenwart Gottes, weil sie alle möglichen Leute mitschleppen wollen, die ganz erkennbar völlig anders unterwegs sind. So ist es. Die Schriftstelle? Die letzte Schriftstelle, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, gehörst du auch dazu? Ich möchte das gute Tage sehen. Und das heißt, ich muss mich an die Ordnung Gottes halten. Ich muss meine Zunge bewahren vor Bösen und Lippen, dass sie nicht trügen. Wie viele Gerüchte werden transportiert im Volke Gottes über Diener Gottes? Wie viel wird da getratscht und geredet und so vieles ist nicht wahr? Und selbst wenn es wahr wäre, ist es trotzdem nicht hilfreich. Und wir sind da so locker und wir sind da so unbedacht und alles Mögliche geht da über unsere Lippen. Und Gott möchte, dass wir da seinen Standard übernehmen. Paulus ermahnt Timotheus, meide das unheilige Geschwätz und die Einwürfe der fälschlich sogenannten Erkenntnis. So die Art und Weise, wie wir reden, ist extrem wichtig. Wie reden wir über uns, wie reden wir über unsere Gemeinde, wie reden wir über andere, das ist extrem wichtig. Ja. Im Johannesbrief heißt es, jeder, der diese Hoffnung hat, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wenn ich wirklich glaube, ich stehe einmal vor Jesus und ich muss Rechenschaft geben für mein Leben, dann reinige ich mich. Und dann frage ich den Herrn, gibt es da Dinge, die da noch nicht bearbeitet sind? Gibt es da Dinge, die noch nicht von meiner Seite aus geklärt sind? Gibt es da Dinge? Zeig du mir. Wir bereiten uns vor auf diesen Termin mit dem Herrn, wo wir Rechenschaft geben müssen. Jesus sagt, über jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben, müssen wir Rechenschaft geben. Oh, wie gut, dass es Vergebung gibt. Oh, wie gut, dass es das Blut Jesu gibt. All das, was vergeben ist und durch das Blut gereinigt ist, wird da oben nie zur Sprache kommen. So lasst uns reichlich Gebrauch machen davon und lasst uns den Heiligen Geist uns die Augen auftun, dass wir die Dinge, die da einfach nicht hingehören, die nicht in Ordnung sind, die nicht hilfreich sind, die nicht aufbauen, die nicht weiterhelfen, dass wir die beiseite lassen. Okay, jetzt Punkt 5. Ist nicht der letzte Punkt in meinem Teaching, sondern das ist der fünfte Punkt von den praktischen Ratschlägen. Ja, das Teaching geht weiter. Überprüfe deine Haltung zu deiner geistlichen Leiterschaft. Das ist extrem wichtig, welche Haltung wir haben zur geistlichen Leiterschaft. Apostelgeschichte 20 sagt, dass die Ältesten von Gott eingesetzt sind als Aufseher über die Herde. Ist es von dir schon akzeptiert worden, dass du so gefährdet bist und so gefährlich bist, dass du einen Aufseher brauchst oder mehrere Aufseher brauchst? Ich Aufseher? Das mache ich alles alleine, brauche doch keinen Aufseher. Die Ältesten sind Aufseher. Und im Hebräerbrief heißt es, die Aufseher deiner Seele. Die müssen Rechenschaft vor Gott geben, über wie sie dich geleitet haben und dich angeleitet haben, dich ermutigt und dich ermahnt haben. Und du brauchst diesen Schutz. Ja? und denke ich, na, ich bin in der Gemeinde, hier sind alle meine Freunde und das ist wunderbar. Ja, da gibt es auch eine Leiterschaft, okay, aber mit der habe ich nicht so gerne irgendwie was zu tun und die brauche ich auch eigentlich nicht, das mache ich alles alleine. Du brauchst Leiterschaft, du brauchst Aufseherschaft, du brauchst das. Das ist extrem wichtig für dein geistliches Leben. Weil die dich schützen, weil das Wort Gottes sagt, dass nur die Reifen, die geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gutem und Bösen, nur die haben wirklich einen klaren Blick, was ist von Gott und was nicht. Und die, die noch nicht reif sind, sind unmündig und sie sind ein Spielball von allen möglichen Dingen, die sie nicht durchschauen können. Fremde Lehren, seltsame Geschichten, Praktiken, komische Dinge, die da so transportiert werden über alle möglichen Kanäle, hauptsächlich über Internet und über Literatur. Und ein unreifer, junger Christ, jung meine ich mit an Erfahrung, kann diese Dinge nicht unterscheiden. Er kann nicht. Und das werfen wir ihm auch nicht vor. Wir werfen auch nicht einem Zweijährigen vor, dass er noch nicht Radfahren kann. Wir werfen das nicht vor, das ist nicht normal, dass ein Zweijähriger Radfahren kann. Das kommt erst viel später. Ja? Er ist da, wo er jetzt ist und macht das, was er machen soll, auf dem Pott oder weiß ich nicht wie. Und das passt alles seiner Altersklasse gemäß. Ja? Aber Fakt ist, es gibt Dinge, die kann er noch nicht und die muss jemand anders ihm abnehmen. Ja? Und ein unreifer Christ, der nicht geschult ist im Wort Gottes, der die Gegenwart Gottes nicht kennt, der nicht den Heiligen Geist als die Salbung in sich kennt, die ihn lehrt, diese Dinge zu unterscheiden, der ist in Gefahr. Und wo ist denn seine Hilfe? Im Schutz der Ältesten. Da ist seine Hilfe. Und warum passiert das so wenig, dass Neubekehrte hinkommen zur Leiterschaft und sagen, pass auf, ich weiß, das Internet ist voll mit allen möglichen christlichen und pseudochristlichen und halbchristlichen und unchristlichen Dingen. Ich will mich da nicht verlaufen, ich will mich nicht verrennen. Es gibt so viele Dinge, wenn ich immer den Katalog bekomme, was da alles für Bücher sind, mir wird ganz schwindelig. Bitte sagt ihr mir, was gesunde Kost ist. Macht mir eine Liste von Büchern, die ich die nächsten 3 Jahre lesen werde. Warum passiert das so wenig? Weil so viel Selbstvertrauen da ist. Wir machen das alleine. Wir können schon. Und wir gehen hier und wir da und wir forschen im Internet und wir kommen auf die skurrilsten Dinge. Und wir sind bereit, das zu inhalieren, weil wir nicht geübte Sinne haben. Weil wir nicht wissen, was ist wirklich von Gott. Und nicht überall, wo christlich draufsteht, ist Christus drin. Da gibt es sehr gefährliche Dinge, die sehr lecker und die sehr attraktiv aussehen, die sehr gesegnet aussehen, die sehr gesalbt aussehen und die trotzdem nicht vom Heiligen Geist sind. Und warum nicht hingehen und sagen, pass auf, ich bin neu in dem Ganzen. Ich bin erst 2 Jahre Christ. Helft ihr mir, gebt ihr mir nochmal eine Liste. Und dank sei Gott, ich habe solche Sachen schon erlebt. Und das ist wunderbar zu sehen. Ja, das ist ja nicht... Wir enthalten denen was vor, wir hindern sie irgendwie von allen möglichen guten, wertvollen Dingen irgendwie zu naschen, sondern wir bewahren sie rein und sagen, das sind bewährte, gesunde Lehrer aus dem Reich Gottes, die Jahrzehnte ohne Skandale gedient haben, die ein klares Wort haben und da machst du nichts verkehrt und da geh rein. Und wenn du diese Sachen studiert hast, dann geben wir dir neue Sachen und so weiter. Warum wollen wir so voller Selbstvertrauen sein und wir finden das alles alleine? Das ist eine Haltung von Stolz und das ist eine Haltung von, ich brauche keine Aufseher, doch du brauchst Aufseher. Und die sind nicht dafür da, dir den Spaß zu verderben und dir die interessanten Dinge vorzuenthalten, die sind dafür da, dich zu schützen und etwas zu übernehmen, was du noch nicht kannst, zu erkennen und zu prüfen im Geist, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Natürlich bin mir bewusst, so etwas kann man nur sagen in einer Gemeinde mit einer funktionierenden Leiterschaft. Aber preis mehr, in einer solchen Gemeinde sind wir hier heute. Und deswegen kann ich das hier sagen. Das kannst du nicht in Bezug auf jede Leiterschaft sagen. Manche Leiter sind ja selber blinde Blindenleiter. Dann kann ich nicht sagen, unterordnet euch und tut alles, was sie sagen. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich wohl. So, ich rede nicht von blinder Gefolgsamkeit oder Gefolgschaft oder von irgendwie sowas. Sondern ich rede davon, bevor wir uns unterordnen, schauen wir, sind das bewährte Menschen? Sind das mir Vorbilder? Paulus sagt, schaut auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Ja? Das heißt, bevor wir uns unterordnen, checken wir, sind das Menschen, die mir ein Vorbild sind? Dienen die Christus in einer solchen Weise, dass ich sagen kann, wenn ich mal groß bin, so will ich Jesus nachfolgen. Können wir das sagen? Darum geht es. Ja? Und nicht um Abhängigkeiten oder irgendwie künstlich noch eine Unmündigkeit zu erzeugen. Aber wir sind gut beraten. Der Heilige Geist hat Menschen als Aufseher gesetzt in der Gemeinde. Und auf die hört doch, Hebräer 13, gehorcht euren Führern. Und dieses Wort dort bedeutet, Gehorsam leisten aus Überzeugung. Das ist nicht der Gehorsam wie auf dem Kasernenhof. Auf dem Kasernenhof, der Charakter und der Lebensstil und die Ehe des Offiziers, der der Befehle erteilt an die Rekruten, ist völlig ist gar kein Thema. Er ist Offizier, er hat das Sagen und der Rekrut muss machen, was er sagt. Das ist nicht Gemeinde, sondern wir folgen Leitern, weil wir überzeugt sind von ihrem Charakter, von ihrem Lebensstil, von ihrem Vorbild, von ihrem Verständnis vom Worte Gottes. Und wir tun das freiwillig, nicht weil irgendwer uns zwingt, sondern aus Überzeugung tun wir das. Das ist neutestamentlicher Umgang mit Leiterschaft. Ja? Und wir brauchen das. Und wenn da zu irgendeinem Thema du mehrere Leiter fragst und sie sagen alle dasselbe und sie sagen nicht das, was du gerne hören möchtest, es gibt eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass du verkehrt bist. Nimm das ernst und sag nicht, ja, die haben alle keinen Durchblick, weil die ja nicht mich bestätigen in meiner Idee. Sei offen, sag, Herr, wenn das nicht von dir ist, ich will das nicht. Wenn diese Lehre, diese Sache, wenn das nicht von dir ist, ich will damit nichts zu tun haben, hilf du mir. Wir sind nicht so voreingenommen, dass wir sagen, wir müssen unseren Punkt durchbringen und wenn die Leiterschaft das nicht bestätigt, dann gehe ich halt woanders hin und hole mir da Bestätigung. Hallo, lass uns doch klug sein. Ja? Das ist von Gott gegebener Schutz und nicht irgendwie eine Form des Spaßverderbens oder der Beraubung oder irgendwie. Ja? Gott hat Leiterschaft in dein Leben gesetzt und du bist gut beraten, darauf zu hören. Und wenn du wirklich gute Gründe hast, an irgendeinem Punkt nicht konform zu gehen, dann werden das andere bestätigen, aber nicht du alleine sagst, nein, Gott hat mir das anders offenbart. Lass uns klug sein. Ja, wie viele Leute habe ich kennengelernt, die einen wunderbaren geistlichen Dienst hatten, die Gott mächtig gebraucht hat, die ein Segen waren für andere und die an irgendeiner Stelle schief abgebogen sind und deren Namen kennt man heute nicht mehr. Alleine wenn ich jetzt 40 Jahre zurückschaue, da kann ich den Namen nennen, das waren mal Sterne am geistlichen Himmel, das waren Leiter, wo man sagt, wow, und heute nicht mal der Name ist mehr bekannt. Und wenn du schaust, was aus denen geworden ist, Versicherungsvertreter, Nervenklinik und Schlimmeres und Ehen kaputt und alles Mögliche. Lieben, die Bibel sagt, schaut auf ihren Wandel, schaut auf das Ende. Gut anfangen ist eine Sache, aber das Ende, schaut ihr Ende an und ahmt ihren Wandel nach. Das ist, was das Wort Gottes sagt. So, das sind Lichter, das sind Orientierungspunkte, die Gott gegeben hat in unserem geistlichen Leben. Und da wollen wir nicht arrogant daran vorbeigehen und sagen, das brauche ich alles nicht. Die Bibel und ich und der Heilige Geist und das reicht schon und ich finde mich zurecht. Es ist extrem gefährlich, durch diesen Wirrwarr sich alleine zu bewegen. Es ist extrem gefährlich. Ja? Und viele sind vom Weg abgekommen und haben die dümmsten Dinge heute gemacht, wo du sagst, also hallo, schon mal die Bibel gelesen. Aber die haben alle gut angefangen. Gut anfangen ist eine Sache, aber gut weitergehen und gut zu Ende gehen, das ist, was wir haben wollen und darauf wollen wir schauen. Halleluja. Das Gemurmel des Amens könnte deutlich lauter sein. Okay. Gut. Wir haben ja noch Zeit, ne? Dann wollen wir auf zwei Dinge ein bisschen näher eingehen, die ich schon gestreift habe oder gestriffen. Gestreift, ne? Ist hier ein Lehrer unter uns? Gestreift, ne? Oder kariert? Kariert. behandelt habe, angesprochen habe. So. Und ich will ein bisschen vom Worte Gottes uns vor Augen führen über zwei Dinge, die sehr miteinander verbunden sind und die sehr, sehr gefährlich sind und die eine große Falle sind. Und das ist Rebellion und Stolz. Rebellion und Stolz. Wir können nicht über Heiligung reden und diese gefährlichen Fallen des Feindes auslassen. Das kann nicht funktionieren. Da müssen wir hineinschauen in das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, statt Rebellion bringt sie ein anderes Wort, was eigentlich viel plastischer ist, Widerstreben. Da merken wir gleich, was ist das Wesen von Rebellion. Es ist ein Widerstreben, ein sich Sträuben. Gegen was? Gegen heilsame, gesunde Ordnungen Gottes. So wie die Mächtigen dieser Welt im Psalm 2, sie tun sich zusammen und lass uns von uns werfen, die Fesseln und die Bande. Sie rebellieren gegen Gott und sie reden von Fesseln und von Bande, die sie abstreifen wollen, um endlich frei zu sein. Von was reden die? Die reden von den heilsamen Ordnungen Gottes. In ihren Augen, weil sie so getäuscht sind vom Feind, sind diese heilsamen Ordnungen Gottes sind Fesseln und Bande. Das heißt, sie verstehen überhaupt nicht die Güte Gottes und sie sehen nicht die Güte Gottes hinter seinen Ordnungen. Für sie ist es alles nur Beraubung, für sie ist es alles nur eine Einengung und sie wollen die ganze Freiheit. Die ganze Freiheit ist dieses Buch hier. Das ist die ganze Freiheit. Wir haben es vorhin schon gehört, das vollkommene Gesetz der Freiheit. So wird das Evangelium genannt. Mehr frei geht nicht. Ja? Und es gibt nicht eine solche Freiheit, wo man tun und lassen kann, was man will, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt. Das ist eine Illusion dieser Welt. Alle deine Taten haben Folgen. Was du säst, wirst du ernten. Es gibt nicht eine Freiheit, ich mache, was ich will, aber ich habe keine Konsequenzen zu befürchten. Diese Freiheit gibt es nicht. Die gibt es nicht in der Welt und die gibt es nicht bei Christus, sondern alles hat Konsequenzen. Und Widerstreben ist, ich will keine Einschränkung oder keine Ordnungen akzeptieren. Ich will selber bestimmen. Das ist die Gesinnung des Teufels. Und dieses Gift der Rebellion und des Stolzes hat er in die Menschenherzen gegeben. Und Menschen in Unkenntnis, in Verblendung, in Unwissenheit über die wahren Verhältnisse, sie rebellieren dann gegen etwas, was total hilfreich und gut wäre. Ja? Wie es an einer Stelle von Israel heißt, in Jeremia irgendwo, da steht, du sprichst, ich will nicht unterworfen sein. Wir sind Kinder Gottes und wir sagen, wir wollen unterworfen sein. Sich dem zu unterwerfen, ich weiß, das ist ein brutales Wort, unterwerfen. Ja, und ich wähle das bewusst, sich dem zu unterwerfen, der nur Gutes mit mir im Sinn hat, der nur voller Wohlwollen ist, der den besten Weg hat für mich, der die bestmögliche Art des Lebens für mich vorgesehen hat, mich dem zu unterwerfen, ist das Intelligenteste, was mir hier eingefallen ist. Und ich unterwerfe mich. Ich sage, Gott, nicht ich, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Und das besonders in den heiklen, kritischen Punkten des Lebens. Sex, Money. Hallo, darf da Gott seine Ordnungen aufrichten? Wollen wir da akzeptieren, was Gott sagt? Oder wollen wir sagen, ja, ich bin da enttäuscht und Gott hat nicht für mich gesorgt. Ich habe so lange gebetet für einen gläubigen Ehepartner, hat er mir nicht gegeben. Aber Gott kennt ja mein Verlangen und ich will nicht alleine sein. Und er sagt doch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Dann, wenn Gott nicht für mich sorgt, muss ich für mich selber sorgen. Und dann suche ich mir halt einen ungläubigen Partner. Wie viele Frauen sind dieser teuflischen Logik gefolgt? Und dann sitzen sie in der Seelsorge und jammern und klagen und sagen, das ist eine Katastrophe, hätte ich doch nie geheiratet. Hallo. Gott weiß es besser und wir wollen ihn akzeptieren als den, der uns Grenzen setzt. Und wenn er sagt, Sex vor und außerhalb der Ehe ist ein Tabu, dann ist es ein Tabu, fertig, aus. Und wir werden nicht einmal erlauben zu fantasieren, weil aus Fantasien kommen Wünsche und aus Wünsche früher oder später werden Handlungen kommen. Niemand lebt ein sauberes geistiges Leben und vom Montag auf Dienstag macht er dann einen Seitensprung und geht fremd. So etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Sondern er hat Wochen und Monate vorher seiner Fantasie erlaubt, sich Dinge vorzustellen und dann übermannen ihn die Wünsche und er tut nachher Dinge und sagt, egal ob verboten oder nicht, ich muss es jetzt tun, aber er müsste gar nicht, es ist eine Lüge. Hallo, es beginnt alles hier oben im Denken und in unserer Fantasie und da sind wir gerufen zu herrschen und das heißt, wir akzeptieren die Grenzen, die Gott gesetzt hat. Gott hat Grenzen gegeben für Sexualität. Gott hat Grenzen gegeben für Autorität. Gott hat Grenzen gesetzt in unserem Leben zu unserem Schutz. Nicht, um uns den Spaß zu verderben. Und es ist so wichtig, dass wir hinter die Gebote schauen und die Güte Gottes sehen, die ihn veranlasst hat, diese Gebote uns zu geben. Und nicht einen Spaßverderber zu sehen, der nur daran Freude hat, uns zu frustrieren und uns die ganzen leckeren Sachen vorzuenthalten. Das ist schon verkehrt, schon im Ansatz völlig verkehrt. Niemand hat ein besseres Leben für dich als Gott. Seine Ordnungen sind unübertroffen. Das müssen wir glauben, wir müssen in unserem Innersten frei werden von dem Misstrauen. Ja, vielleicht könnte ich einen besseren Weg finden für mich. Wo mehr Segen ist, es gibt keinen besseren Weg als den Willen Gottes, das gibt es nicht. Und unser Herz muss von dieser Güte Gottes überzeugt sein. Und Rebellion kommt immer aus dieser Idee, vielleicht meint Gott es ja nicht gut. Ja? Wie am Anfang die Schlange im Garten. Ja, Gott hat das schon gesagt, aber was sind seine Motive? Seine Motive ist, er weiß, wenn du das tust, dann wirst du davon einen riesen Vorteil haben. Und das will er nicht und er will dir das vorenthalten. So, da wird ein böser Gott gemalt, der nicht irgendwie das Schöne mit uns teilen will, der uns das Gute vorenthalten will. Da ist schon die Lüge. Lass uns dafür viel investieren, dass unser Herz von der Güte Gottes überzeugt ist. Dass wir sagen, ich vertraue ihm, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich vertraue ihm, auch wenn das im Moment für mich keinen Sinn macht. Ich vertraue ihm, auch wenn im Moment der Verstand sagt, da wäre doch ein besserer Weg. Sage, halt, stopp, Klappe halten, hier geht's lang, Gott hat gesprochen, Punkt, fertig, aus. Wir erlauben nicht mal in unseren Gedanken, uns was auszumalen, was den Ordnungen Gottes widerspricht. Wir erlauben das nicht. Weil wir ihn ehren wollen und weil wir auf der sicheren Seite gehen wollen. Deswegen. Jesus bringt dieses Gleichnis von den Menschen, die da aufbegehren und die sagen dann, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kennst du das Gleichnis? Warum sagen die das? Weil die verblendet sind, weil sie die Güte, das ist ja ein Bild für Jesus, für die Herrschaft Jesu, weil sie die Güte Gottes nicht sehen in dem Herrscher. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und das ist die Sprache der Rebellion. Wir wollen nämlich selber herrschen. Ja? Aber wir sind nicht gerufen und wir sind auch nicht ausgestattet zum Herrschen. Wir können nicht die letzte Instanz sein in diesem Leben. Wir können das nicht. Dazu sind wir viel zu schwach und viel zu wenig ausgestattet, haben viel zu wenig Weisheit, sind viel zu sehr geprägt von den Dingen dieser Welt. Wir können nicht die letzte Instanz sein. Ja. So, Rebellion ist ein Widerstreben, ein sich durchsetzen wollen gegen Ordnungen und Ordnungen nicht akzeptieren und sagen, ich will es aber so haben. Ja, ein Rebell wird dann häufig sagen, ich weiß, was die Bibel sagt, aber. Und B-E-R muss gestrichen werden. Ich weiß, was die Bibel sagt, Amen. Drei Buchstaben müssen weg und dann muss was anderes da hinten dran. Das ist, was die Bibel sagt, das ist, was ich will, das ist das Beste für mich, Amen. So, der Rebell will seinen Weg haben und will sich durchsetzen. Er nimmt keinen Rat an. Ja? Und er hat alle möglichen Methoden, um sich durchzusetzen. Einschüchterung. Schreien. Menschen niederschreien ist eine Form der Herrschaft, ist eine Form der Einschüchterung. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, in christlichen Häusern wird nicht geschrien, weil Schreien betrübt den Heiligen Geist. Kein Geschrei. Schreien betrübt den Heiligen Geist. Ja, aber anders kann ich mich nicht durchsetzen. Ist das wirklich so? Jeder Lehrer weiß, wenn die Schüler ihn zum Schreien bringen, er verliert noch mehr seine Autorität. Das versteht jeder Lehrer. Schreien ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit, ja, aber nicht von Autorität. Und Autorität hat nichts mit Lautstärke zu tun, überhaupt nicht. Ja. So, das sind Dinge, wo Menschen versuchen, irgendwie ihren Weg zu haben. Oder eine andere Variante, wie Rebellion ausgelebt wird, Erzeugen von Schuldgefühlen. Ja. Erzeugen von Schuldgefühlen, manipulieren durch Schuldgefühle. Ja. Oder manipulieren durch schlechte Laune. Ja. Der schlechte Laune hat, möchte, dass die anderen auch schlechte Laune haben. Und er will sie runterziehen. Das ist sein Genuss, das ist sein Spiel, das er spielen will. Ja. So, das sind alles Dinge, die kommen aus der Welt, das sind alles Dinge, die kennzeichnen das Wesen und die Haltung, den Charakter des Teufels. Das hat mit uns nichts zu tun. So ist Gott nicht und so sind wir auch nicht und so wollen wir nicht werden und in diese Richtung gehen wir nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Rebellion beginnt mit Undankbarkeit. Rebellion beginnt mit Undankbarkeit. Das ist, was Paulus lehrt über den gefallenen Menschen in Römer 1. Undankbarkeit. Und deswegen ist auch Dankbarkeit für ein geistiges Leben so wichtig. Und Dankbarkeit bringt uns wieder in Unterordnung und in Hingabe und in Einvernehmen mit Gott. Ja, und auch Dankbarkeit in Situationen, die schwer sind. Ja, das Böse ist immer noch böse und wir sind nicht dankbar für das Böse, aber wir sind dankbar, dass Gott uns da durchbringt, dass er uns hilft, dass er bei uns ist, dass er eben nicht uns alleine gelassen hat. Wir glauben nicht den Lügen, ja, da sind wir jetzt und wo ist jetzt Gott? Und er kümmert sich nicht um dich, siehst du, jetzt hast du das, das ist jetzt das Ergebnis von deinem Glauben. Nein, wir glauben dieser Lüge nicht. Nur weil Dinge schwierig sind, ist das der Beweis, Gott hat uns verlassen. Das ist eine Lüge des Teufels. Ja? Und wir glauben dieser Lüge nicht. Und durch Dankbarkeit bekunden wir sind immer noch in Verbindung mit ihm und er ist immer noch Gott und wir geben ihm immer noch die Ehre und er hat immer noch alles unter Kontrolle. Ja? Wir übergeben ihm ganz bewusst die Kontrolle, wenn wir dankbar sind. Auch für Dinge, die schwer sind. Ja? Und wir sind dankbar, weil er uns das zumutet, weil wir daran wachsen werden, weil diese Dinge uns zum Besten dienen. Aus lauter Liebe hat er dir schwierige Menschen in dein Leben gestellt. So, das macht keinen Sinn. So, warum ist dieser Mensch in meinem Leben, dieser Chef oder dieser Nachbar oder dies oder jenes? Das ist ein Agent Gottes. Vielleicht weiß er das selber nicht, aber er ist es. Und er wirkt mit an deiner Heiligung. Das ist jedenfalls sein Job. Ja? Dafür ist er da. Und wenn du nicht dankbar bist, ja, dann verwirfst du Weg Gottes, dich zu verändern. Ja? So, wir sind dankbar für schwierige Situationen, für schwierige Menschen. Und wir ehren Gott und wir beklagen uns nicht. Wenn wir uns anschauen, wie Israel, wie sie gemurrt haben gegen Gott. Sie wussten alles besser. Und haben Gott Vorschriften gemacht. Und warum hast du uns in die Wüste geführt, damit wir hier sterben? Und so haben die mit Gott geredet, lauter Vorwürfe ihm gemacht. Dankbarkeit macht keine Vorwürfe. Dankbarkeit sagt, ich verstehe es nicht, ist auch nicht leicht, sollst du wissen. Aber ich glaube dir, ich vertraue dir und du machst alles gut und du wirst das Blatt wenden. Und aus dem Schwierigen wird ein Segen kommen und ich bleibe dran und ich vertraue dir und ich bringe dir mein Lobopfer, auch wenn es ein Opfer ist, aber ich bringe dir mein Lobopfer. Du sollst sehen, ich bin da treu und ich halte mein Gelübde und ich gebe dir die Ehre. Und ich werde nicht wieder in Murren und in Auflehnung und in Besserwisserei gehen. Um Gott anklagen, sondern wir sind in Unterordnung, in Respekt. Gottes Weisheit ist unermesslich. Und wenn die Sache durch ist und wir unsere Lektion gelernt haben, dann schauen wir zurück und sagen, welche Weisheit. Und wie wunderbar hat Gott das alles gemacht und alles zum Guten gewandt. Ja. Alle Dinge müssen denen zum Besten mitwirken, die Gott lieben. Wenn wir ihn lieben, dann kommen diese Dinge von ihm und er benutzt sie auch sogar, wenn da der Feind drin ist. Ja? Was sagt Josef zu seinen Brüdern, die ihm wirklich übel mitgespielt haben? Ihr gedachtet es böse zu machen. Der war nicht blind, der war nicht naiv, der hat nicht gedacht, ach, ihr wart so nett zu mir. Nein, die wollten wirklich ihm Böses und das hat er verstanden. Und hat das ohne Anklage auch so benannt. Aber er hat verstanden, er ist in der Hand Gottes und Gott ist größer. Und Gott benutzt das. Und viele Male benutzt Gott die Ungerechtigkeit deiner christlichen Geschwister, um an dir ein Werk zu tun. Glauben wir das wirklich? Dann zeigt sich das in unserem Verhalten. Dann ist da kein Meckern und Aufbegehren und Besserwisserei, sondern wir vertrauen ihm. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott steht über dem Bösen und er missbraucht den Teufel oder böse Menschen, um an dir das Wesen Christi hervorzubringen. Das ist seine Weisheit, seine Genialität. Aber wenn wir aufbegehren, ja, ich kannte einen Mann in der Seelsorge, der hat sich furchtbar aufgeregt über seinen Chef und fand ihn unmöglich. Und ich habe schon im ersten Gespräch gemerkt, er ist das Problem, nicht der Chef. Ja? Und er sagt, mir reicht es jetzt und ich kündige jetzt und ich suche mir eine andere Stelle. Ich sage, das wird nicht funktionieren. Er sucht sich eine neue Stelle und dann kommt er wieder und sagt, der zweite Chef ist schlimmer als der erste. Und hat es immer noch nicht verstanden und hat wieder gekündigt. Und wie es kommen musste, der dritte war noch schlimmer als der zweite und als der erste. Ja? Hat nicht verstanden, Gott will an ihm etwas tun. Ja? Statt uns, dass wir uns aufregen und aufplustern, und Gott, warum lässt du das zu? Lass uns lieber sagen, Herr, was soll ich lernen? Das wäre eine viel bessere Frage. Was soll ich lernen in dieser Situation? Dann haben wir nämlich eine Perspektive. Aber wenn wir sagen, warum lässt Gott das zu? Dann ist das schon die ganze Selbstgerechtigkeit. Das habe ich nicht verdient. Nach all dem, was ich für dich getan habe, jetzt sowas, das habe ich nicht verdient. Da ist ja schon voll das Aufbegehren und die Rechthaberei. Und wir stehen über Gott. Gott, wenn du auf mich gehört hättest, du hättest das alles ganz anders gemacht. Ich hätte dich schon beraten, aber du hast ja keinen Plan, aber ich habe Plan. Das ist totale Arroganz. Hinter Rebellion ist nämlich Stolz. Und das ist das eigentliche Ding. Aber Rebellion ist leichter zu erfassen, weil es mehr sich in Verhalten ausdrückt. Stolz ist noch schwieriger zu erkennen oder auch sogar zu beschreiben, weil das wirklich die Wurzel im Herzen ist. Und deswegen ist das ein Paket. Und wenn wir Rebellion anschauen in seinen Verhaltensweisen, dann kommen wir auf die Spur, was eigentlich dahinter ist. Ja. So, Rebellion gibt dem Feind Raum in unserem Leben. Psalm 81, Vers 14 und Vers 15. Wollte mir Gott gehorchen, ich glaube Luther-Übersetzung sagt, ach, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre. Finde ich sehr gute Übersetzung. Wollte mein Volk mir gehorchen und Israel in meinen Wegen wandeln. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Was für eine Aussage. Gott sagt, wenn die nur mir gehorchen würden, das wäre ein leichtes für mich. Ich stehe auf gegen ihre Feinde und mache dem Ganzen ein Ende. Aber Gott sind die Hände gebunden wegen ihres Ungehorsams, wegen ihrer Rebellion. Eine sehr interessante Schriftstelle. Psalm 81, 14 und 15. Psalm 107. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Ja, dämonische Fesseln, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt, da haben wir es, Rebellion, widerstreben, und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Strafe beugte, dass sie dalagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Todesschatten heraus und zerriss ihre Bande. Aber wie fing das ganze Problem der Bindung an? Widerstreben gegen die Ordnungen Gottes. Okay. Jetzt wollen wir noch ein bisschen uns anschauen, eben die Wurzel des Ganzen, das, was hinter dieser Rebellion ist. Und das ist Stolz. Und das ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Und wenn wir über Heiligung reden, dann müssen wir ein Konzept haben. Wir müssen ein Verständnis haben, worum es da geht. Und Jesus hat sehr eindrücklich über diese Sachen geredet. Das sieht für mich aus wie ein geistiges Naturgesetz, das man nicht ändern kann. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Ja? Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das haben wir in Matthäus 23, Vers 12. Das haben wir auch in Lukas 14, Vers 11 und Lukas 18. Ja? Dieses Gesetz besteht in der geistlichen Welt. Und wir können dieses Gesetz nicht ändern. Wir können es nicht irgendwie umgehen oder außer Kraft setzen oder brechen. Aber dieses Gesetz wird uns brechen, wenn wir nicht Acht geben. Und wenn wir da an der Stelle nicht weise sind und sehr vorsichtige Entscheidungen treffen und uns absichern vom Wort, vom Rat derer, die um uns herum sind, die uns besser kennen manchmal als wir uns selber. Wir hatten einmal die Situation mit einem Bruder, der auf einmal in große Depression gefallen ist. Und kein Beten und kein Widerstehen und gar nichts hat geholfen und hat überall gesucht und überlegt. Und eines Tages dann kam er mit der Lösung und er hat irgendwie einen Seelsorgedienst in den USA gefunden und da kann man hinfliegen und der regelt das alles. Und er wollte dahin und wir haben gesagt, mach das nicht, das ist rausgeworfenes Geld. Tu das nicht. Ja? Und wenn du schon gehst, dann wenigstens nimm deine Frau mit. Ja? Weil wir schon verstanden haben, dass die ganze Geschichte auch was mit seiner Ehe und mit seiner Frau zu tun hat. Aber er hat nicht gehört und hat viel Geld ausgegeben, ist nach Amerika geflogen. Und der Mann hat ihm lauter Papiere und CDs gegeben und die hat er sich angehört. Und dann hat er für ihn gebetet, wieder nach Hause geschickt. Das hat natürlich überhaupt nichts gebracht, überhaupt gar nichts. Ja? Und ich sage, weißt du, wenn du mal einen Abend unter Freunden gemacht hättest und sagst, hey Leute, ihr kennt mich seit Jahrzehnten, sag mal, auf was habe ich nicht geachtet? Wo sind Dinge, wo ich dem Feind Raum gegeben habe? Wo sind Dinge, die anders laufen müssten in meinem Leben? Ich sage, das wäre effektiver gewesen und das wäre wesentlich billiger gewesen und das hätte dir den Weg gewiesen, raus aus den Dingen. Aber einfach ein bisschen Geld bezahlen und irgendwo denken, jemand anders löst unsere Probleme, ist halt einfacher. Aber das ist nicht so. Probleme, die wir uns selber eingebockt haben, müssen wir mit Gott lösen. Und das kann nicht jemand anders für uns tun. Das geht nicht. Ja. Geistliche Probleme sind nicht wie Zahnschmerzen. Wir gehen zum Spezialisten, machen den Mund auf und den Rest erledigt er alleine. Und wir warten nur geduldig, bis er mit dem Bohren und Plombieren fertig ist. So sind nicht geistliche Probleme. Das hat was mit unseren Haltungen zu tun. Das hat was mit falschen Entscheidungen zu tun. Das hat was mit einem falschen Lebensstil, mit falscher Herzenshaltung zu tun. Und es hat ganz viel eben mit diesem Stolz zu tun. Und Gott, der die Demut in Person ist. Er hasst Stolz. Gott hasst den Stolz. Ja. Warum? Weil Stolz ein Leben in der Lüge ist. Stolz ist ein Leben in Lüge. Was hat der Teufel am Anfang gesagt, der ja einer der prächtigen Engel war? Ja. Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Wie kann ein Geschöpf überhaupt diese Idee verfolgen? Als Geschöpf mache ich mich dem Schöpfer gleich. Ich will mich erheben über ihn. Wie ist sowas überhaupt denkbar? Was für Ratgeber hat er gehabt? Die haben gesagt, du lass die Finger davon, das kann nicht funktionieren. Du bist ein Geschöpf und du bist auf immer unterschieden vom Schöpfer. Du kannst niemals dich ihm gleich machen. Das wird niemals funktionieren. Ja? Aber er hatte keine Ratgeber. Er brauchte keinen Ratgeber, weil er seine eigene Weisheit war. Und hat in Lüge gelebt, sich anzumaßen als Geschöpf, sich dem Schöpfer gleich zu machen. Das ist die dickste Lüge, die überhaupt nur möglich ist. Und er hat teuer dafür bezahlt und Gott hat ihn rauswerfen müssen. Und dank sei Gott, dass Gott nicht der liebe Gott war und hat gesagt, naja, eigentlich verdient er den Rauswurf, aber wir wollen mal barmherzig sein. Dann wäre da oben Chaos. Und auf welchen Himmel wollen wir uns dann freuen? Der Himmel, auf dem wir uns freuen, ist ein Himmel, wo Ordnung ist, wo Gott regiert, wo nichts Böses irgendwie sich verstecken kann, wo es keine getarnte Rebellion und Aufbegehren oder Putschpläne oder irgendwas gibt. Das gibt es da oben nicht. Halleluja. Sondern da ist nur die Sonne der Gerechtigkeit, da ist nur die Freude an einem herrlichen, wunderbaren Gott. Und deswegen freuen wir uns auf den Himmel. Halleluja. Wenn da oben solche Typen wie der Teufel wären, dann für was sollten wir dahin? Ja, so Gott hat gesagt, nee, bei uns nicht, hier nicht. Religiöse Leute sagen, die Liebe Gottes schließt niemanden aus. Doch, die Liebe Gottes schließt alle Rebellen aus, alle Stolzen schließt sie aus und sagt, die haben keinen Zugang. Die Unzüchtigen, die Mörder, die Lügner, die Habsüchtigen haben keinen Anteil am Reich Gottes. Die Liebe schließt sehr wohl Leute aus, wegen der anderen nämlich. Wenn man die reinlassen würden, wäre da ein Chaos. Und deswegen bewahrt die Liebe die Ordnung Gottes, die heilsame Ordnung Gottes. So, Gott hasst den Stolz, weil er die Lüge hasst. Ja? Und er schätzt die Gesinnung der Demut, weil er selber demütig ist. Und er sagt, wir sollen von Jesus, oder Jesus sagt, wir sollen von ihm lernen. Kommt zu mir, lernt von mir. Ich bin demütig, sanftmütig. Das ist, was Jesus sagt. Und Sanftmut und Demut, das ist, was wir lernen sollen von Jesus. Und das heißt, das ist das Gegenteil von Rebellion und Stolz. Sanftmut und Demut, das sollen wir von Jesus lernen. Das können wir von Jesus lernen. Und er ist unser wunderbares Vorbild. Und wir haben die Evangelien, die seine Gesinnung beschreiben, die in seinem Verhalten zum Ausdruck kommt. Und da sehen wir die Demut in Person. Wir sagen, ja, das ist ein nachahmenswertes Vorbild. Das ist, was wir haben wollen in unserem Leben. Und Demut drückt sich aus in einer dienenden Haltung. 1. Petrus 5, Vers 5. Gleicherweise, ihr Jüngeren, seid den Ältesten, seid untertan den Ältesten, umschürzt euch aber alle gegenseitig. Dieses Wort bedeutet, bindet euch eine Schürze um. Bindet euch eine Schürze um, alle gegenseitig mit der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. So, hier haben wir ganz klar die Arbeitsteilung. Wir demütigen uns und Gott erhöht uns. Wir demütigen uns und Gott erhöht uns. Wenn wir das umtauschen wollen, dann muss Gott den anderen Part tun. Wenn wir uns erhöhen, muss er uns demütigen. Ja? Und wir demütigen uns nicht, indem wir sagen, ach, ich bin der Allergeringste in der Gemeinde, ich bin ja gar nichts, ich gelte ja gar nichts. Das ist falsche Demut. Du bist Kind Gottes und du bist wertvoll. Ja? Du drückst deine Demut aus durch eine Haltung der Dienerschaft, durch eine Haltung der Belehrbarkeit, durch eine Haltung einfach, wo du lenkbar bist, wo man dir Rat geben kann und wo du zuhörst und wo du nicht verschlossen bist und besserwisserisch bist, ja, sondern wo du offen bist für Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, dich zu bewahren. Ja. Das ist ein dramatisches Beispiel in der Bibel, 2. Chronik 26, ein König, ein mächtiger König, den Gott gesegnet hat, der sehr mächtig geworden ist. Und ich lese mal hier ab 2. Chronik 26, Vers 15. Dieser König, Usia, so hieß er, er machte zu Jerusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, dass sie auf Türmen und auf Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen, also irgendwelche Katapulte. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar ward ihm geholfen, bis er stark wurde. Alles in Ordnung bis hierhin. Aber jetzt hör mal, wie es weitergeht, Vers 16. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderbt oder verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Schau mal, als er stark geworden war, erhob sich sein Herz. Das Problem begann im Herzen und das Problem wurde immer größer im Herzen, bis es sich in seinem Verhalten widerspiegelte. Bis ist hier das entscheidende Wort. Es erhob sich sein Herz, bis er verderblich handelte. Erst Herz, dann Handlung. Deswegen, um sensibel zu werden für diese Dinge wie Rebellion, gehen wir den rückwärtigen Weg und wir schauen uns erst Verhaltensweisen an und von da dann kommen wir dann auf die Wurzel. Es ist viel leichter für jemanden Rebellion zu sehen, als den Stolz zu sehen, der dahinter ist. Wir sind von Natur aus ohne den Heiligen Geist nicht imstande, unseren Stolz zu sehen, wenn Gott nicht uns Augen auftut. Und Gott geht diesen Weg. Es geht um Dinge, die wir getan haben, es geht um unser Verhalten und dann schließlich scheint das Licht Gottes auf die Wurzel dahinter. Es erhob sich sein Herz, bis er verderblich handelte. Und interessanterweise, das falsche Handeln bezog sich auf religiöse Dinge. Das heißt ja nicht, es erhob sich sein Herz und er handelte verderblich und er ging ins Bordell. Oder hat eine Bank ausgeraubt. Nein, der ging in den Tempel, um zu räuchern. Er sagte, bitte, guck mal diese Hingabe. Sogar in seiner Freizeit, wenn er noch Gott dienen, ist doch wunderbar, wo ist denn da das Problem? Das Problem ist, er war König. Und als König war es ihm nicht gestattet, Priesterdienst auszuüben. Das war sein Problem. Er hat seine Grenzen nicht erkannt. Der Stolze will seine Grenzen nicht anerkennen. Und er will jenseits der Grenzen, er will grenzenlos handeln. Das ist das Problem von geistlichem Missbrauch, von einer Leiterschaft, die sich nicht mehr hält an das Vorbild Jesu. Sie übertreten die Grenzen. Ihre Autorität hat Grenzen. Jede menschliche Autorität hat Grenzen. Die Autorität des Ehemanns hat Grenzen. Die ist nicht grenzenlos. Und der Ehemann kann nicht sagen, mir gefällt es mit deinem Glauben nicht, du hörst jetzt auf zu beten und eine Bibel gibt es auch nicht in deinem Haus. Aber das gibt es nicht. Ja? Und wenn er das versuchen würde, dann müsste man dieser Frau beistehen und sagen, pass mal auf. Wir leben in einem Land der Religionsfreiheit und selbst wenn es nicht so wäre, ich diene Gott, weil Gott mich gerufen hat, ob dir das gefällt oder nicht. Und du musst zugeben, seitdem ich Gott diene, bin ich eine bessere Ehefrau. So, lass mich in Ruhe. Das wäre mal Unterordnung. Weil man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und die Autorität des Ehemanns ist nicht grenzenlos. Und er darf nicht verlangen, was er verlangen möchte. Sondern Gott hat ihm Grenzen gesetzt. Und die Autorität des geistlichen Leiters ist auch nicht grenzenlos. Und die Autorität der Bundeskanzlerin ist auch nicht grenzenlos. Gott setzt Grenzen und die müssen wir anerkennen. Und interessanterweise, wenn man diese Geschichte hier weiterliest, kannst du mal lesen dann zu Hause, sehr interessante Geschichte, dann siehst du dort, wie Unterordnung sich auch ausdrücken kann. Da gibt es den leitenden Priester und dann noch, ich weiß nicht, 70 Männer oder wie viel mit ihm. Und was tun die? Sie widerstehen dem König. Das ist doch keine Unterordnung, das ist doch Rebellion. Nein, aus Unterordnung unter Gott, aus Liebe zum König widerstehen sie ihm in seinem Vorhaben und sie warnen ihn und sagen, was du hier vorhast, das wird dir nicht zur Ehre gereichen, das wird nicht funktionieren, Gott wird das nicht segnen, hör damit auf. Sie stoppen den König. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Der kann sagen, ja warte mal, die treten jetzt nicht gerade wie Rebellen auf, also die sind ja sehr um mich besorgt und vielleicht haben die ja sogar recht. Und er würde mal durch seine gedankliche Konkordanz gehen und was sagt die Bibel über Opfer und über Priesterdienst und über König. Und dann käme er schnell zu den entscheidenden Stellen und würde sagen, Mensch, ihr habt ja recht, danke, 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 dass ihr mir das Leben gerettet habt. Die hätte die alle geküsst, alle 70. Ja. Wäre eine Variante gewesen. Ja. Aber er hat die andere Variante gewählt. Er wurde zornig. Das heißt, er hat darauf gepocht, ich bin König und ich mache, was ich will und ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und ihr bestimmt nicht meine Grenzen, die bestimme ich selber und die sind nun mal grenzenlos. Und als dieser Zorn ihn übermannt hat, brach der Aussatz aus an seiner Stirn. Das, was im Herzen war, Aussatz ein Bild für Sünde, das, was im Herzen war, kam heraus. Und damit war sein Schicksal besiegelt, weil kein Aussätziger durfte im Land bleiben, der musste sofort beiseite geschafft werden und durfte keinen Kontakt mehr haben. Das heißt, der kann da im Tal der Aussätzigen König spielen, wie er will, aber er ist nicht mehr König. Ja? Alles stand auf der Kippe. Er hätte sagen können, Mensch, vielleicht sind das keine Rebellen, vielleicht lieben die mich, vielleicht haben die Recht, vielleicht bin ich im Unrecht. Ich meine, aber immerhin, einer gegen 70 wäre das eine kluge Idee. Nicht wahr? Statistisch gesehen gibt es eine gewisse Chance, dass die Recht haben. Ja? So, lass uns lieber prüfen, was das Wort sagt. Und er geht durch seine Konkordanz. Nein, ich bin König, ich bestimme und niemand setzt mir Grenzen, weg mit euch, ihr Rebellen. Ja, und das war's. Das war das Ende. Sein Königtum stand auf der Kippe und die Brüder wurden ihm gesandt, ihn zu bewahren. Aber er hat nichts verstanden. Er war einfach blind und grenzenlos in seinem Stolz. Vielleicht habe ich die Geschichte schon erzählt. Macht nichts. Sowieso die meisten Geschichten, die ich erzähle, die habt ihr alle schon gehört. Aber ich habe keine anderen und keine besseren. Ich hatte einen Bibelschüler vor 30 Jahren. Der war sehr eifrig, der war sehr hingegeben, der war sehr feurig für den Herrn, ein Evangelist, und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Ich habe selber gesehen, wie Zeichen und Wunder durch seine Hände geschehen sind, auf der Straße. Und da war eine solche Kühnheit auf ihm und Gott hat wirklich sich zu ihm gestellt. Und eines Tages kam er zu mir, das war, weiß ich nicht, wenige Monate vor Abschluss der Bibelschule, hat gesagt, er muss jetzt gehen, er bricht die Bibelschule ab, er muss jetzt raus, er muss in seinen Dienst, die Welt geht verloren und er sitzt hier und er lernt Dinge, die er für sinnlos hält und er muss jetzt rausgehen und er geht jetzt. Und ich habe gesagt, pass auf, bitte, 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 vertraue, dass wir als deine Leiter dein Bestes wollen. Bleib hier, mach die Schule zu Ende. Tu kleine Dienste in der Gemeinde und wenn der Herr zu uns spricht, wir legen dir die Hände auf und wir segnen dich und wir werden mit dir stehen in deinem evangelistischen Dienst und du wirst einen wunderbaren, fantastischen Dienst haben und Gott wird viele, viele große Dinge durch ihn tun. Aber bitte, jetzt keinen Alleingang. Bitte, hör auf meine Hand. Ich habe sogar vor ihm gekniet, ehrlich, und habe ihn angefleht. Bitte tu das nicht. Und er war steinhart und hat gesagt, nein, Gott hat zu ihm gesprochen und er muss jetzt gehen und er braucht diesen Bibelschulabschluss nicht. Ich sage, es geht nicht um den Abschluss, es geht um dein Herz. Das Papier macht dich nicht zu einem Mann Gottes, aber das Herz muss stimmen. Und er ist gegangen mit ihm, seine Frau, und ging in seinen großartigen Ministry. Und er ist völlig verwirrt und durcheinander. Und ich muss sagen, ein religiöser Spinner. Ja. Wir haben nie das gewollt und nie zugelassen, dass die Bibelschüler oder die Gemeindemitglieder, dass sie uns mit Pastor anreden. Wir halten das für affig. Ja. Sondern wir haben es mit Vornamen angeredet. Und weiß ich nicht, wie viele Jahre später ruft er mich an und sagt, hier ist Pastor Frank. Ich sage, Mensch, Frank, mach keinen Quatsch, du bist Frank und was soll denn das? Ja, hier ist Pastor Frank. Und seit, weiß ich nicht wie viel, mehr als 25 Jahre, hat er seinen kleinen Hauskreis mit wechselnder Besatzung von einer blinden Gefolgschaft, die genauso blind sind wie er. Und nie ist in all den Jahren aus seinem Dienst irgendwas geworden. Weil er die Berufung verwechselt hat mit Sendung. Weil er nicht verstanden hat, er braucht eine Einbettung, er braucht Menschen, die hinter ihm stehen, er braucht Menschen, die nach ihm schauen und die auf ihn aufpassen und die ihm helfen. Nein, Gott hat gesprochen und er muss gehen. Und hat Jahrzehnte seines Lebens, vielleicht gibt es ja noch eine Umkehr irgendwann, aber inzwischen hat er Jahrzehnte seines Lebens weggeworfen für nichts und hat ein paar Verwirrte, die genauso verwirrt sind wie er oder noch mehr, um sich geschart und immer sind es irgendwelche anderen Leute. Und es ist nie etwas Solides, Nennenswertes daraus geworden. Wie anders hätte das laufen können? Er hätte doch sehen können, es geht mir doch nicht darum, ihm was wegzunehmen. Es geht mir darum, Bahnen zu schaffen, in denen ein gesunder Dienst sich entwickeln kann. Er wollte nicht hören, nein, Gott hat mich gerufen. Ja, und Gott hat ihn nicht gerufen, sonst wären die Zeichen da, sonst wären nach Jahrzehnten Zeichen da, die bestätigen, das ist ein solider Dienst, den Gott wirklich segnet. Aber diese Zeichen wirst du nicht finden. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ja, und Menschen können in diesen religiösen Stolz kommen. Gott hat mich gerufen und Gott redet zu mir. Und meine Leiterschaft ist zu blind und die versteht nichts. und die hören den Herrn nicht, die sind schon halb abgefallen, die kriegen nicht mehr mit, was der Geist sagt, aber zu mir spricht er. Hallo, lass uns immer bedenken, der Geist, der dich leitet, wohnt auch in deinem Bruder und in deiner Schwester und auch in deiner Leiterschaft. Und wenn es von Gott ist, dann werden die anderen das bestätigen. Dann werden die anderen sagen, jawohl, das ist jetzt der Zeitpunkt, jetzt auf geht's. Wir sind dahinter, wir sind dabei, wir stärken dir den Rücken. Ja? Aber wenn du einen Impuls hast und du musst gehen und keiner kann das bestätigen, ich will sagen, sei sehr, sehr vorsichtig. Sag, im Alten Testament war das auch so, die Propheten gingen und keiner hat sie verstanden. Hallo, wir leben in einem neuen Zeitalter. Und nicht nur ein paar Propheten haben den Heiligen Geist, sondern wir alle als Kinder Gottes haben den Heiligen Geist. Und da ist Schutz in der Gemeinschaft, da ist Schutz in der Leiterschaft, da ist Schutz in der Bruderschaft. Und wir sind gut beraten, da nicht über die Stränge zu schlagen und zu denken, wir sind die Einzigen, zu denen der Herr redet. So, Gott möchte auch manchmal durch Umstände, auch durch Situationen, die nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, uns etwas mitteilen. Und er möchte uns etwas zeigen über unser eigenes Herz. Lass uns einmal lesen aus 5. Mose, was der Herr sagt am Ende dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Da sagt der Herr zu Israel, gedenke, 5. Mose Kapitel 8, Vers 2, gedenke des ganzen Weges, durch den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, auf dass kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn geht. An den Weg denken, den der Herr uns geführt hat. Und was ist die Lektion und worum ging es da? Vielmals können wir die Lektion des Herrn erst im Rückblick sehen und verstehen, worum ging es ihm wirklich und was wollte er tun. Und es geht immer darum, dass er uns bekannt machen will mit Dingen in unserem eigenen Herzen. Er will uns Augen öffnen für diese geheimen Tendenzen der Unabhängigkeit. Und er schafft Situationen, die schwierig sind, damit das hervorkommt und damit wir selber erkennen, was da in unserem Herzen ist. Okay, lass mich noch einige Merkmale hier mal so aufzählen, die die Haltung des Stolzes kennzeichnen. Ich habe es eben schon genannt, der Stolze will Begrenzungen nicht anerkennen. Er will Fehler nicht einsehen, er will Korrektur nicht annehmen, er reagiert empfindlich auf Korrektur und Ermahnung. Er will sich rechtfertigen, er will nicht schuldig sein, vergleicht sich mit anderen, kann sich über den Segen oder die Beförderung anderer nicht freuen. Ein interessanter Punkt. Ja. Er kann sich nicht freuen, vielleicht hast du geheime Wünsche, du möchtest ein Hauskreisleiter werden und dann irgendwann neue Hauskreise entstehen und jetzt wird es bald kommen, dass die neuen Hauskreise ernannt, Leiter ernannt werden und der neben dir wird Hauskreisleiter und du nicht. Und was dann? Ist er dann in seinem Herzen, warum der und warum nicht ich? Und wieder mal der Beweis, unsere Leiterschaft ist blind. Wenn die nämlich sehen wären, hätten die mich genommen. Aber die sind blind, hab's ja immer gesagt. Ja. Hallo, achte auf dein Herz. Ja. Sag gut, der ist jetzt Hauskreisleiter geworden. Oder gebe ihm Weisheit und helfe ihm damit richtig umzugehen und zu lernen, was er jetzt damit lernen soll für zukünftige weitere Dimensionen seiner Leiterschaft und seiner Autorität im Reich Gottes. Können wir uns freuen, wenn andere vorgezogen werden. Ich weiß, dass es manchmal in einer Gemeinde zum Beispiel, wo es mehrere Anbetungsteams gibt, es gibt Krieg zwischen den Bands. Wie kann das sein? Hinter der Bühne ist Krieg zwischen dem Band und dann stehen wir vorne und sagen Halleluja, alle Ehre unserem Gott. Das ist doch nicht echt, das ist doch nicht normal. Ja? Da ist eine Konferenz angesagt und die Leitung beschließt, Band A spielt dreimal und Band B spielt zweimal. Und dann kommt Ben B. Wie kann das sein? Wieso die dreimal und wieso nur wir zweimal? Und dann geht das ganze Theater los. Wie soll denn da der Heilige Geist wirken? In dieser weltlichen Gesinnung von Konkurrenz. Und das sind die verborgenen Dinge des Herzens. Und gerade solche Situationen machen das offenbar. Da kommt es auf einmal an die Oberfläche. Ja? So lass uns wirklich genau hinschauen auf die Dinge in unserem Herzen, auf das Aufstehen und Aufbegehren und Protestieren und um unsere Rechte kämpfen und vermeintlichen Rechte und all diese Dinge. Lass uns das schauen. Ja? So, das war der Punkt. Kann sich über den Segen anderer und über die Beförderung anderer nicht freuen, will immer der Überlegene sein. Stolz macht blind für die Realitäten, macht unfähig, sich selber realistisch einzuschätzen, will sich besser darstellen, sich erhöhen, sich selbst und andere beweisen, dass er gut ist und was er kann, will sich selbst die Ehre geben, will Ehre und Ansehen von Menschen, ein Prototyp für dieses religiöse Herz, das anscheinend Gott dienen will, aber im Grunde genommen nur selbstsüchtige Dinge im Sinn hat, ist König Saul. Er ja. hat gesündigt, der Prophet hat ihn konfrontiert mit seiner Sünde und alles, was er sagt, ist, komm mit und ehre mich vor den Menschen. Er wollte, dass der Prophet ihn wiederum als König ehrt und bestätigt. Jemand erzählte mir eine traurige Geschichte. Er ist Leiter einer Bibelschule und alle möglichen Gastsprecher kommen. Und viele kommen auch immer wieder. Und eines Tages sagt er, kommt einer dieser Gastsprecher, die viele Jahre kommen, und sagt, pass mal auf, wir tun hier so viel seit Jahren, aber unser Name wird nie genannt in den Rundbriefen. Warum ist das so? Wir möchten, dass unser Name da erscheint. Hallo, was ist denn das? Was ist denn das für eine Gesinnung? Für was arbeiten diese Leute? Tun sie das für den Herrn oder damit ihr Name in den Hochglanzbroschüren steht und alle Welt weiß, wie viel sie da in diesem Land investieren? Hallo, worum geht es? Geht es um unsere Ehre oder geht es um Gott? Können wir nicht warten, bis der Tag kommt, wo unser Lohn verteilt wird und wo wir Lohn bekommen vor den Augen aller anderen? Können wir nicht darauf warten? Müssen wir heute schon unbedingt genannt werden, geehrt werden, gesehen werden? Was ist das für eine Gesinnung? Das ist die Gesinnung dieser Sauls-Religion, wo nach außen das alles schön aussieht, aber im Herzen ist es korrupt. Und da ist schon diese Falle, die zugeschnappt hat. Menschengefälligkeit, Ehre suchen von Menschen. Und entweder wir suchen Ehre von Menschen oder wir suchen Ehre von Gott. Und dann können wir das auch ertragen, dass wir nicht genannt werden, obwohl wir ein Recht hätten, obwohl wir vielleicht mehr als andere. Aber wen interessiert denn das? Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass der König geehrt wird. Und wir müssen nicht darum kämpfen, dass Menschen uns ehren. Das ist absolut sinnlos. Ein Pastor war sehr, sehr böse mit mir, weil ich auf der Konferenz, wo er der Gastgeber war, nicht die ersten 10 Minuten verwandt habe, um ihn vor den Leuten zu ehren, wie das die anderen amerikanischen Gastsprecher alle so tun. Und er hat sich darüber beschwert, nicht bei mir, sondern bei anderen. Hat sich beschwert, was für ein unverschämter Lümmel ich bin, dass ich nicht 10 Minuten genommen habe, um der Versammlung zu sagen, was für einen wunderbaren, gesalbten Mann Gottes sie als Pastor haben. Worum geht es dem? Was ist sein Ziel? Wofür will er diesen Dienst tun? Er will stehen vor Menschen und will geehrt werden und will, dass das ihm runtergeht wie Honig oder wie Öl oder wie sagt man. Ja, und er das so genießen kann. Der Tag, wo wir genießen, kommt später. Wenn der König uns ehrt, wenn wir Lohn bekommen für unsere Taten, dann dürfen wir genießen. Jetzt dienen wir ohne Ansprüche. Ohne, ja, das muss aber notiert werden. Das will ich aber in dem Rundbrief wiederfinden. Hallo. Wir tun es für Gott, um seinetwillen. Und das Fatale ist, was man nicht bedenkt. Wenn ich Ehre suche vor Menschen, könnte ich sogar schaffen, die so zu manipulieren, dass die mich wirklich ehren. Aber der Lohn bei Gott ist weg. Ja, was will ich denn? Ich will am Ende Lohn bei Gott haben. Und dazu muss ich es akzeptieren, übersehen zu werden, übergangen zu werden, nicht genannt zu werden. Und das noch mit Freuden und nicht mit Groll im Herzen. Ja, aber das finde ich jetzt nicht gerecht. Man muss es nicht sagen, alleine schon das zu empfinden, ist schon verkehrt. Sag, hey, ich habe es für Gott getan und Gott hat es gesehen und er wird mich dafür belohnen und das ist mein Frieden und meine Zufriedenheit, fertig, aus. Ja. So, wir wollen da sauber sein in unserer Motivation, in dem, was im tiefsten Innern da ist. Und das sehe ich an vielen, vielen Stellen, dass diese Menschengefälligkeit oder dann andersrum ausgedrückt auch die Menschenfurcht, das sind ja zwei Seiten einer Medaille, dass die eine offene Tür sind für den religiösen Geist. Der religiöse Geist kommt in die Gemeinde durch Menschengefälligkeit. So kommt der religiöse Geist in eine Gemeinde. Und wir dienen Gott und der Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil wir da Gott dienen. Und sollte dein Heide sich verirren und versteht nicht, warum wir so lange und so ausgiebig und mit gehobenen Händen und den Zungen ihm dienen, dann ist das sein Problem. Wir haben ihn nicht gezwungen zu kommen. Aber wir werden nicht um seinetwillen unsere Anbetung verändern oder verkürzen, nur damit er kein Problem hat. Hallo, das werden wir nicht tun, weil Gottesdienst heißt Gottesdienst, wo man Gott dient. Darum ist es Gottesdienst. Und das Interessante ist, der richtige Hardcore-Sünder hat mit leidenschaftlicher Anbetung überhaupt gar kein Problem. Nur der Fromme hat damit Problem. Der religiös vorgeprägte, besserwisserische, der hat damit ein Problem. Aber wenn da so ein Drogi kommt oder ein Alkoholiker oder irgendwas, der versteht nichts, was wir tun, aber der nimmt keinen Anstoß. Ich dürfte nicht die Hände heben und den Zungen singen dürfte auch nicht. Paulus hat gesagt, das muss ausgelegt werden. Hat keiner ausgelegt und das darf jetzt hier nicht sein. Der hat überhaupt kein Problem damit. Überhaupt nicht. Ja. So dieser ganze Irrweg, wir machen einen schönen Gottesdienst, damit die Leute uns nett finden, ist Götzendienst. Und das ist ein schrecklicher Weg, den viele Gemeinden jetzt eingeschlagen sind. Und sie merken gar nicht, ja, wie reagiert der Himmel? Da liegen da auf dem Stuhl Zettel in einer Gemeinde, hat mir jemand berichtet. Wir bitten vom Hände aufheben in der Anbetung abzusehen, weil wir nicht die Fremden irritieren möchten. Oder so ähnlich haben sie das ausgedrückt. Ja, hallo. Heilige Hände an allen Orten, auch am Sonntagmorgen. Menschengefälligkeit und da kommt ein ekelhafter Geist, den wir nicht haben wollen. Und was sagt Gott? Oh, was für ein Wort. Jesaja 51. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du denn, dass du den sterblichen Menschen fürchtest, du Menschenkind, welcher wie Gras vergeht und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat und alle Zeit, den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des Bedrückers? Boah, was für ein Wort. Ja. Warum fürchten wir die Menschen? Weil wir Gott vergessen haben. Weil wir nicht wissen, wem wir dienen. Ja. Das geht zusammen. Ja. Du fürchtest den sterblichen Menschen, aber du hast den Herrn vergessen. Ja. So, letzten Endes geht es Gott gar nicht um äußerliche Dinge, um richtiges Verhalten. Es geht ihm um das Herz. Es geht ihm um unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut auf das Herz. Und er will, dass wir ihm, wie das die Bibel sagt, in Einfalt des Herzens dienen. Und Einfalt bedeutet in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit, in Geradheit. Das heißt, das, was ich tue, tue ich für ihn und nicht, da kommt das jetzt gut an. Oder wie finden andere das? Sondern unser Herz ist auf ihn ausgerichtet. Ja. Manchmal erzählen mir Leute, ja, wenn ich jetzt das oder das, was eigentlich richtig wäre, wenn ich das tun würde, dann könnten die Menschen ja denken. Und dann erzählen sie ihre Bedenken, dass sie irgendwie missverstanden werden. Ich sage, wer hat dir erlaubt zu denken, was andere über dich denken können? Gib mir Kapitel und Vers für das. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken, was andere denken könnten. Sondern dein ganzes Herz ist auf Gott ausgerichtet und du tust es vor ihm und für ihn. Und du beschäftigst dich nicht an keiner Hinterecke in deinem Hirn mit, aber wie kommt das jetzt an und was denken andere? Ja, sicher könnte ich die Hände heben, aber was denken dann die anderen? Was gehen dich die anderen an? Die ticken genauso wie du. Guck du auf den Herrn und tu du das, was richtig ist. Und tu es mit einem reinen Herzen und sag, Herr, du kümmerst dich um den Rest. Ja. So, das sind so einige Merkmale, woran wir bei uns selbst einfach diesen Stolz erkennen können. Und wir können dem entgegenwirken, indem wir diese Gesinnung kultivieren. Die Gesinnung, die in Jesus war, die soll in jedem von euch sein. Ja. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Der Größte soll der Diener sein. Also die Größe drückt sich aus durch Dienerschaft. Und deswegen wäre das eine gute Idee für die, die am Anfang sind im Reich Gottes. Schau doch und bete doch, wie Gott dich leitet, wie du in Dienste, die schon da sind, die Gott segnet, wie du in diese Dienste investieren kannst. Durch Fürbitte, durch praktische Hilfestellung, durch immer dich zur Verfügung stellen, durch Ermutigung. Ja, schau, wie du investieren kannst. Ich sehe so viele junge Leute, die sind heiß und die sind hingegeben und die sind radikal und die wollen etwas tun für Gott, aber sie überspringen diesen einen Punkt, in Dienste zu investieren und sie wollen ihren Dienst haben. Wie Beispiel Frank. Ja. Das ist nicht der Weg Gottes. Ja. Wenn du deine Bibel kennst und du liest die Bücher Mose, lange bevor Moses stirbt, weißt du schon, wer der Nachfolger ist. Josua, weil der nicht von seiner Seite wich, weil er ihn unterstützt hat, weil er bei ihm war, weil er ihm geholfen hat, weil er in seinen Dienst investiert hat. Und dasselbe mit Elisa. Ja. Paulus sagt zu Timotheus, wie ein Kind dem Vater hat er mir gedient am Evangelium. Ja. So, der hat Timotheus Jahre investiert und hat gesagt, ich diene diesem Mann, ich bin an seiner Seite, ich mache die Dinge, die gemacht werden müssen. Ja? Und Gott hat ihn gesegnet und Gott hat ihn stark gemacht. Und dann konnte er dienen in dieser apostolischen Salbung, die sein geistlicher Vater hatte. Das ist, wie es funktioniert. Und nicht, ja, Gott hat mich gerufen, ihr seid jetzt alle irgendwie rückständig und ihr versteht es nicht, aber ich gehe jetzt raus in meinen Worldwide Intergalactic Ministry. Du, wir haben genug von solchen Flops gehabt. Es ist Zeit, dass Menschen begreifen, die Gemeinde ist der Ort, wo Gott an meinem Herzen arbeitet, wo ich Demut und Sanftmut lerne und wo ich lerne, Geduld zu haben und zu warten auf den Zeitpunkt Gottes. Und der Zeitpunkt Gottes ist gekommen, wenn von frohem Herzen meine Leiterschaft sagt, jetzt ist es soweit, geh und wir sind hinter dir. Halleluja. Und nicht, weil der Engel des Herrn zu mir gesprochen hat. Wir können sagen, Engel des Herrn, wunderbar. Wenn das so sein soll, sag's der Leiterschaft. Und wenn die das bestätigen, dann gehe ich. Da wäre doch Sicherheit. Aber so viele gehen auf eigene Faust und immer mehr durcheinander passiert. Und statt dass die Klarheit wächst, nimmt die Verwirrung immer mehr zu. Und das ist nicht in erster Linie eine intellektuelle, gedankliche Verwirrung oder ein Missverstehen des Wortes, es ist ein Missverstehen aufgrund des Herzens. Wir gehen irre mit dem Herzen. So hat Paul, der Hebräerbriefschreiber gesagt zu Israel, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Ja. Und wenn ich dann mit einem Neubekehrten oder mit einem Bibelschüler rede und sage, das dauert viele, viele Jahre, bis du zum Dienst vorbereitet wirst. Deine Bibelschule dauert vielleicht 3 Jahre, aber dann kommen vielleicht noch 20 Jahre, wo du noch unten durch musst und wo du durch viele, viele Dinge gehen musst. Nein, jetzt ist Endzeit, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt gehen. Und jetzt, ich sage, Gottes Wege haben sich nicht geändert. Es braucht Jahre und Jahrzehnte der Demütigung und des Zerbruchs, und wo du vor Gott auseinandergenommen wirst und völlig am Ende bist und dann wieder zusammengebaut wirst und dann gesandt werden kannst. Das ist der Weg Gottes. Halleluja. Und nicht, hier habe ich mein Diplom, wann kriege ich die Kanzel? Ja. Sowas brauchen wir nicht. Ja. Leute sagen, ja, wann kriege ich endlich die Kanzel? Ich sage, ja, wenn du aufhörst zu fragen, wann kriege ich die Kanzel? Dann werden wir anfangs überlegen, ob du vielleicht mal die Kanzel kriegen könntest für eine Viertelstunde. Oh, das kann aber lange dauern. Ja, siehst du. Ungeduld heißt, ich weiß, ich kann es. Ja? Und deswegen gebe ich immer den Rat, die Kanzel kriegen die Leute, die nie im Leben sich vorstellen können, hier vorne zu stehen. Die kriegen die Kanzel. Und die stehen da mit zitternden Knien und sagen, ich weiß nicht, ob ich die 10 Minuten überlebe. Sag ich, okay, dann stirb, aber stirb mit Dankbarkeit und mit einem frohen Herzen. Stirb! Ja? Ich habe mir das nicht ausgedacht, diesen Dienst zu haben. Da waren Älteste da, die haben von Gott etwas gesehen, was ich selber nicht gesehen habe. Und die haben gesagt, wir möchten, dass du in nächste Gebetsnacht 15 Minuten Einleitung zum Gebet machst. Ich dachte, 15 Minuten, ich sterbe, das halte ich nicht durch. Das ist unmöglich, das kann ich nicht. Wieso kommen die auf mich? Die können doch irgendjemand anders nehmen. Da sind so viele rhetorisch begrabte Leute. Und warum nehmen sie nicht die und wieso mich jetzt und quälen mich mit dieser Last? Die haben mir das noch 2 Monate im Voraus gesagt. Und das war so schlimm, diese 8 Wochen, bis endlich der Tag der Hinrichtung kam. Das war furchtbar. Und ich habe mich vorbereitet, habe gebetet und Gott hat mir ein Wort gegeben, es floss und die Salbung war da. Wow, und das lebte in mir. Ich habe schnell aufgeschrieben alles. Wow. Aber nach 8 Wochen, als ich da stand, war alles weg. Da war ein Manuskript und ich dachte, was soll das sein? Und dann habe ich da was zusammengestümpert. Und die Leute taten mir leid, sich das anhören zu müssen. Wirklich, ich habe Erbarmen mit den Leuten gehabt. So eine Vorstellung, so schrecklich. Ja. Und mein einziger Trost während der Rede war, jetzt wissen die Ältesten, den brauchen wir nicht nochmal zu fragen. Das war mein einziger Trost. Und als ich fertig war, die Leute kamen und sagten, wow, das hat uns ermutigt, Gott hat gesprochen, das war stark. Ich guckte die an und dachte, du Heuchler, wagst noch nicht mal mit die Weise. Das war erbärmlich, es war ein Flop, das war nichts, es war schrecklich. Ja. Und dann kommen die Ältesten, Mann, das war gut, bald wieder. So fing das an. Nicht, hey, hier bin ich habe ein Diplom, darf ich auch mal. Ich hätte da viele Leute vorschlagen können, die wären rhetorisch geschult gewesen, die wären begabt gewesen. Die Unternehmen, die einen, der zittert vor Angst. Ich habe so gezittert, ich habe solche Angst, kannst du dir nicht vorstellen, was ich für Angst gehabt habe. Und wirklich, ich habe gedacht, das ist meine Hinrichtung. Das überlebe ich nicht. Ja? Aber das Gute ist, wenn du so einen nimmst, ans Piano setzt oder an die Kanzel oder weiß ich nicht wo, ja, der fleht Gott, bitte sei mit mir, bitte, bitte. Wenn du nicht da bist, das wird eine grandiose Katastrophe, bitte, sei doch da. Ja? Aber wenn du den Könner nimmst, den Klaviervirtuosen, der das auf dem Konservatorium gelernt hat und du sagst, kannst spielen, ja logisch, eure simplen Lieder, diese Chorusse, das mache ich mit links. Und der spielt dann virtuos und macht noch ein paar Einlagen und macht da melodiöse Saltos und atemberaubende Dinge. Aber wo kommt das alles her? Ich kann's, ich zeig euch mal hier, wer gesalbt ist. Aber da ist keine Salbung drauf. Das ist einfach nur musiktechnisch irgendwie perfekt, aber ohne Herz, ohne Glauben, ohne Abhängigkeit, ohne Zittern. Und da ist keine Salbung drauf. Ja. So die stark sind, die sind nicht geeignet, die Schwachen. Die sagen, Herr, bitte, bitte, aber nicht ich, ich kann das nicht. Ja. Das sind die, die Gott ruft und die sind dann hilflos. Und Gott will uns in Hilflosigkeit bringen. Viele Male meine Vorbereitung verbringe ich, indem ich stundenlang auskoste, wie hilflos ich bin. Ich denke, meine Güte, der Termin naht immer näher und ich habe nichts irgendwie. Und ich koste das einfach nur aus, ich bin hilflos. Ich sage, Herr, nimm das weg. Und er sagt, nein, das ist gut für dich. Gott will nicht die Starken, die es aus dem Ärmel schütteln. Gott will die sagen, bitte, bitte, wenn du nicht kommst, das wird furchtbar. Das wird Zeitverschwendung, das kann man sich schenken. Die armen Leute, die extra gekommen sind. So, Gott sucht Zerbrochenheit, er sucht Hilflosigkeit. Und in seiner Güte will er uns überfordern, in Maßen. So dass wir wirklich verzweifeln und sagen, bitte, 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 hilf du mir. Gott sucht die, die an ihm hängen, denen es um nichts anderes geht, als nur für ihn zur Verfügung zu stehen. und die bereit sind, sich zum Narren zu machen, die bereit sind, für ihn einfach dazustehen als Tölpel, als Unfähige. Wie viele Male habe ich am Anfang meines Dienstes gesagt, Herr, wenn ich da stecken bleibe, mitten in der Predigt und komme nicht mehr weiter und dann sehen die alle, was für ein Idiot ich bin, was mache ich denn dann? Genießt es? Koste es aus? Was möchtest du? Möchtest du zeigen, wie fähig du bist, wie talentiert du bist, wie begabt du bist? Was möchtest du? Möchtest du mein Wort geben oder suchst du den Applaus der Leute? Was möchtest du? Ja. Es kommt auf das Herz an. Und Gott will in unserem Herzen ein Werk tun. Und er will uns Zerbrochenheit geben und Hilflosigkeit geben und Abhängigkeit geben, die nicht in Verzweiflung führt, sondern daran dazu führt, dass wir uns noch mehr an ihn klammern. Das ist, was er sucht. Das ist, was er haben will. Und das funktioniert in jedem anderen Dienst, ob das Kinderdienst ist oder ob das irgendein anderer Dienst ist. Es braucht diese heilige Verzweiflung. Wir brauchen die Salbung für den Dienst in der Gemeinde. Und die Salbung kommt nicht auf die Stolzen, die sagen, ach, das habe ich 20 Jahre im Beruf gemacht, das ist ja easy, das ist ja hier nichts, das sind Peanuts, ich schüttle euch so aus dem Ärmel. Solche Leute können wir nicht gebrauchen. Und die kann Gott nicht gebrauchen. Gott sucht die Hilflosen, die sagen, Gott, bitte, sei du da und lass mich ein Segen sein. Nicht, dass ich da strahle, aber dass ich ein Segen bin. Und dass Menschen etwas davon haben, um das geht es. So, Gott sieht das Herz an und er sucht eine niedrige Gesinnung und nicht diese Starrlüren und dieses, ich zeig's euch mal an. Das brauchen wir nicht im Reich Gottes. So wird das Reich Gottes nicht gebaut. Es wird gebaut mit Demut und mit Sanftmut und es drückt sich aus im Gehorsam. Das ist, worum es Gott geht. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir diesen Gott kennenlernen, dem es um unser Herz geht, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und es ist für mich immer noch erstaunlich, obwohl ich so eine dramatische Bekehrung erlebt habe, dass es ungefähr 15 Jahre gedauert hat, bis ich verstanden habe, Gott will etwas mit meinem Herzen tun. 15 Jahre. Und auf einmal dämmert mir das, es geht um mein Herz. Und ich soll den Gott kennenlernen, der die Herzen prüft, wie Paulus. Gott, der unsere Herzen prüft, was prüft er denn da? Ob da noch Stolz ist, ob da noch Selbstvertrauen ist, ob da noch diese Allüren sind, ich zeig's mal allen und ich bin der Tollste und ich bin der Schönste und bin der Cleverste und der Gesalbteste und so weiter. Solche Spiele brauchen wir nicht im Reich Gottes. Wir brauchen Echtheit, wir brauchen Zerbrochenheit, wir brauchen Menschen, die sich wirklich an den Herrn halten, die nur ein Ziel haben. Gott, es soll ein Segen sein, es soll du gesehen werden und du sollst gehört werden. Um das geht es. Halleluja. Amen.